Teilnehmer bitte sprechen.
Der Micha hat mal irgendwie gesagt, ja, hast es ja hier, also was du auch schon mal gesagt hast, mit dieser Buchdruckgesellschaft, ja, dass sich das jetzt irgendwie wieder angeblich zumindest, also es gibt Hinweise irgendwie darauf, dass sich das wieder weiterentwickelt zu so einer, also die mehr so auf gesprochene Sprache angewiesen ist, so eine Art Kommunikation oder so. Und da habe ich mich jetzt gefragt, gibt es denn sowas bei der gesprochenen Sprache, sowas ähnliches wie Hypertext, also wie sagt man da, Hypersprache wahrscheinlich, ist es wahrscheinlich nicht, Hypergesprochenes oder sowas. Weißt du, wie ich meine? Also Hypertext benutzen wir ja, also du nimmst jetzt einen beliebigen Text und dann kannst du sozusagen mit diesem Hypertext kannst du ja wieder auf andere Texte verweisen und die miteinander verbinden in so einer Art von ja, netzartiger Struktur. Und jetzt habe ich mir überlegt, wie gibt es denn sowas Ähnliches bei gesprochener Sprache? Ich meine, bei gesprochener Sprache, ich könnte mich jetzt zum Beispiel auf ein Gespräch von uns irgendwie beziehen, aber und könnte dann sagen, also damals haben wir über dieses und jenes und so weiter. Aber wenn denn, also da habe ich so Schwierigkeiten, wie denn solche Mechanismen, die wir ja sozusagen bei Büchern, bei gedruckten oder wie auch immer, ja.
Du hast die Referenz.
Ja, genau, also wie würde sowas aussehen? Also,
ja, das ist die Sprache selber, das ist ja der Witz. Also dass ich glaube, das wird durch die Sprache selbst geleistet. Das ist ja der Grund, warum Sprachen so unglaublich kompliziert sind und so variantenreich. Das wird durch die Sprache selbst wiederum, also sozusagen die Referenz von Sprache, also die Referenz die Referenz auf etwas, das gesprochen wurde, ohne dass es ausgesprochen wurde. Diese Referenz, die wird von der Sprache und der Semantik selber geleistet, tatsächlich. Also damit könnte man sagen, ja, lass uns also ich kann etwas sagen, also du kannst, oder sagen wir so, du kannst an der Sprache etwas ablesen und etwas verstehen. Du kannst es in deinem Bewusstsein ordnen, du kannst es verarbeiten auf irgendeine Art und Weise, ohne dass ich das direkt gesagt habe. Weshalb das dann auch nicht nachweisbar ist, aber trotzdem verständlich.
Und wie,
das wird von der Sprache selbst geleitet.
Okay, also wenn wir dem so, und jetzt haben wir ja noch was anderes, also zum Beispiel bei so einem Podcast, ne? Also ist zwar jetzt eine technische Geschichte, aber bei so einem Podcast, ich muss mir den ja anhören, um rauszufinden, ob da irgendwas Interessierendes drin sein könnte, ne? Aber das, genau, und irgendwie anders kann ich, also genau, anders ist dieser Inhalt da drin gar nicht erschließbar wahrscheinlich. Ne? Also wenn man jetzt auf Text verzichten möchte, also ich könnte das jetzt zum Beispiel bei Google oder irgendwo reinwerfen in so einen Automaten, der macht mir dann einen Text raus und dann kann ich den Text durchsuchen oder so. Ne? Aber so Sprache an sich, das ist ja, weil es flüchtig ist, also erstmal ist es flüchtig und dann ist es noch, sag ich mal, wahrscheinlich ist das so eine Vermischung von irgendeiner technischen Gegebenheit, die wir jetzt noch nicht haben.
Also was natürlich geht, wenn du eine Datei hast, eine Audiodatei, in dem kannst du die natürlich sehr wohl von Sprachmustererkennungsprogrammen durchsuchen lassen. Das geschieht ja auch. Das geht ja schon. Aber dann durchsucht der natürlich nicht Sprache, sondern der durchsucht abgespeicherte Muster.
Ja, genau. Also deswegen bin ich sogar so im Zweifel, ob es vielleicht also in gesprochener Sprache überhaupt sowas wie Hypergesprochenes geben wird.
Ja, doch, sicher, es gibt es in diesem Sinne, ja. Aber das gibt es eben nur, das gibt es wiederum nur als Fortsetzung. Das leistet die Sprache selber. Das ist ja der Grund, weshalb wir so komplexe Sachverhalte in Sprache auch ausdrücken können, weil Sprache enorm redundant funktioniert. Also Sprache funktioniert eben nicht wie so ein Hin und Her von Informationen, wie sich das so mancher Naivling denkt, sondern Sprache hat einen enormen Sprache, eine jede Sprache, übrigens, das ist ja das, was Linguisten auch feststellen, dass jede Sprache, die man auf der Welt findet, also auch wirklich jede, immer extrem, also nicht nur, also jede Sprache ist sehr kompliziert und Es gibt so etwas wie, es gibt natürlich, man kann natürlich, es gibt, es dürfte sicher irgendwie auch Sprachen geben, die relativ einfach sind im Verhältnis zu anderen, aber auch die relativ einfachen Sprachen sind noch kompliziert genug. Und zwar immer komplizierter, als es mathematisch notwendig wäre, wenn man eben sagt, sie dienen der Verständigung. Und das ist nämlich genau der Punkt. Sprache dient nämlich nicht bloß der Verständigung, vor allem dient sie nicht. Sie, weder dient sie der Verständigung, noch dient sie, sie dient überhaupt nicht und manchmal auch und manchmal natürlich auch der Verständigung, wenn es darum geht, also sagen wir durch Verständigung irgendwie herzustellen, dass ich etwas sage, das du dann so verstehen sollst. Also ne, das passiert auch, aber dazu dient sie nicht. So dazu, wenn das so wäre, dann könnten wir nur Roboter sein. Sprache selber ist enorm redundant. Sprache baut ihr eigenes Gedächtnis auf. Das kannst du da sehen, nicht nur ein schönes Beispiel, wo es fehlt. Der Benjamin kommt aus Südtirol und der spricht Ladin, der hat das Muttersprache. Das ist eine lateinische Sprache, die erhalten geblieben ist in den Südtiroler Gebirgstälern. Da ist diese Sprache als rein orale Sprache erhalten geblieben. Das war keine literalisierte Sprache. Und sie wird eben noch in den Familien immer noch gesprochen und er erzählt nun, also das ist dem Lateinischen dem natürlich sehr, sehr ähnlich, ja, aber doch auch sehr verschieden davon. Ladin heißt es. Und er sagte beispielsweise, dass es im Ladin kein Wort für Liebe gibt. Mhm. Es gibt kein Wort für Liebe. Und daraus kannst du schließen, weil es eben eine literalisierte, keine literalisierte Sprache, sondern eine rein gesprochene Sprache, die Bergbauern da gesprochen haben. Das waren ja Analphabete Bergbauern bis zur Industrialisierung. Oder die meisten jedenfalls. Daraus kannst du entnehmen, dass sie darüber nicht gesprochen haben. Also er sagte wirklich, die kennen kein Wort für Liebe. Sie kennen wohl ein Wort für Freund oder so etwas. Oder Freundschaft oder so etwas. Oder mögen oder nicht mögen oder irgend sowas kennen die wohl, aber Liebe nicht. Und daran merkst du, und es gibt andere Sprachen, die dürften da, und im Deutschen gibt's, oder im Französischen, da gibt's für Liebe, weiß ich nicht, 10 verschiedene Bedeutungen. Also wir können einmal von Liebe sprechen, also ein einziges Wort aussprechen, nämlich Liebe, aber das hat mindestens 10 verschiedene Bedeutungen in Kontexten. Wenn ich sage, ich liebe meinen Hund und danach sage, aber meine Frau liebe ich auch, dann wirst du nicht glauben können, also dann wirst du sofort verstehen können, dass ich in beiden Fällen etwas sehr Verschiedenes meine.
Ja.
Das glaubst du ja im selben Augenblick. Du glaubst ja nicht, dass ich meinen Hund auf dieselbe Weise liebe, wie ich meine Frau liebe. Das glaubst du nicht. Oder ich liebe Schokolade und ich liebe meinen Hund. Auch dann wirst du sofort einen Unterschied erkennen. Ich rede zwar in beiden Formen von Liebe, aber du wirst dann sagen, du wirst nicht sagen, das ist jedes Mal dasselbe gemeint.
Also, genau, also es gibt ja auch so diese, ich weiß, in irgendeiner Eskimo-Sprache oder sowas, wird das so kolportiert, dass die dort eben 100 verschiedene Wörter haben für Schnee. Also wahrscheinlich, weil das dort irgendwie wichtig war, das auszudrücken, dass es da Unterschiede gibt. Also, und die Frage ist ja, genau, also, aber dieses Hypergesprochene, das bildet, also ja gut, das liegt in der Aussprache selber, aber das findet ja letztendlich dann bei mir in meinem Kopf oder so, oder wo ich das dann sozusagen verstehe.
Nee, der Aufbau dieses, also dieses, das Sprachgedächtnis, der Aufbau eines Sprachgedächtnisses, das ist rein sozial. Das kannst du ja gar nicht, leisten, das ist es ja, wenn du das ja leisten müsstest. Dann könntest du ja kaum ein Wort finden. Du kannst ja deshalb ein Wort finden, also psychisch, ne? Also und auch sehr schnell ein nach dem anderen setzen, eben weil du dich auf die Mitwirkung oder beziehungsweise auf den Ablauf eines sozialen, beim Sprechen eines sozialen Ablaufs verlassen kannst, der sozusagen mitarbeitet, mitmacht. Das ist nämlich das Soziale selbst. Deshalb ist ja beispielsweise, du kennst das Phänomen, dass man Leute schon mal so am Telefon miteinander reden und dann sagen, darüber kann man am Telefon nicht so gut sprechen.
Ja, das stimmt, ja.
Ja, genau. Weil sie nämlich da sagen, da ist das Soziale, die soziale Situation, die ist sozusagen behindert, dadurch, dass man sich nicht angucken kann. Weil wenn man sich nämlich angucken kann, dann kann man über andere Dinge anders, über manche Dinge anders reden. Und über manche Dinge kann man andersherum auch gerade dadurch besser reden, weil man sich nicht anguckt. Also das geht ja auch. Und das, daran kannst du sehen, dass die soziale Situation selbst entscheidet darüber, was alles für die Kommunikation dienlich ist. Und das entspricht das wissen wir, das entspricht nicht vollständig dem, und nur in wenigen Fällen und nur in sehr wenigen vollständig dem, was du psychisch aktualisierst. Denn alles, was eine soziale Situation an Kommunikabilitäten, an Möglichkeiten der Kommunikation zur Verfügung stellt, werden gar nicht realisiert. Das nennt man Selektion. Denken wir ein einfaches Gespräch, wenn man sich, sagen wir, über, weiß ich nicht, Motorentechnik unterhalten möchte, dann kommst du eben nicht auf die Idee plötzlich, nicht so ohne weiteres. Das ist ja genau das, was dann sozial ausgegrenzt wird. Also dem anderen dann zu sagen, du hast aber Mundgeruch oder so, auch wenn du es bemerkst. Aber vielleicht merkst du es nicht einmal. Also es kann auch sein, dass du es einfach gar nicht bemerkst, weil du nämlich wahrnehmungsmäßig dich auf anderes, nämlich auf das Gespräch konzentrierst oder so etwas. Also denn wie jemand aus riecht oder Parfüm oder so etwas, das ist ja auch etwas Wahrnehmbares, aber die soziale Situation sagt dann, darüber nicht reden. Und es kann auch unter Umständen sein, und das muss nicht bewusst geschehen, sondern weil du es einfach weglässt. Ne, es gibt ja alles mögliche. Oder jemand, was weiß ich, jemand trägt ein schwarzes Hemd, ein schwarzes T-Shirt. Einfach ein schwarzes. Du kommst nicht auf die Idee, sagen, oh, du trägst aber ein schwarzes T-Shirt. Warum auch? Wird einfach mit aussortiert. Auch, es gibt ja auch Fälle, wo man, sagen wir, sprechen und dann, wo wir anfangen, über unsere Stimmen zu sprechen. Das machen wir sehr selten. Also in dem Fall, also du sprichst nicht jemand oder im Gespräch komme ich nicht so ohne weiteres zu dir und sage, Frank, du hast aber eine seltsame Stimme oder so. Also indem ich dann im Gespräch das Thema auf deine Stimme bringe. Das machen wir irgendwie. Also das machen wir schon. In bestimmten Branchen ist das natürlich ist das Hauptthema, also unter Schauspielern und so etwas. Aber wir machen das nicht einfach. Aber wahrnehmbar ist doch deine Stimme. Aber das heißt nicht, dass sie auch deshalb dass sie deshalb sozusagen eine Information wäre, die für das Gespräch relevant ist. Also wird es einfach aussortiert.
Frage.
Ja. Hallo, Micha.
Hallo. Ich habe eine Frage, Klaus. Und zwar in dem Zusammenhang, gerade ist mir aufgefallen, vor einiger Zeit, also ich meine, das hast du wahrscheinlich auch schon mal beobachtet, es gibt sowas wie Schminktipps auf YouTube.
Ja.
Und das ist etwas, also mit dem man konfrontiert wird, aufgrund welcher Neuerung, irgendwie technischer Art auch immer, mit dem du vorher wahrscheinlich nicht auf diese Art und Weise konfrontiert worden wärst.
Ja, bestimmt, ja.
Also jetzt können wir uns über Schminktipps unterhalten. Und du kannst dir darüber Gedanken machen, was das ist, in welchem Zusammenhang das gut sein könnte oder schlecht sein könnte. Und also plötzlich wirst du damit konfrontiert, mit einem Thema, mit dem du vorher so nicht konfrontiert worden wärst und nicht konfrontiert worden bist. Und das ist jetzt bezogen auf den Fall Schminktipps ein spezifischer Fall, aber wahrscheinlich passiert das mit 100 anderen Themen auch noch, mit denen wir heutzutage konfrontiert werden, weil wir YouTube kennen und andere Social-Media-Plattformen und Internet. Was macht das mit uns jetzt?
Die Frage finde ich jetzt ein bisschen überraschend, weil ich dachte, jetzt fängt das an, das Thema zu wechseln.
Nee, Hypertext. Weil, also ich meine, ich weiß nicht, was ihr besprochen habt, bevor ich gerade dazu gekommen bin, aber ich meine, Hypertext, also wenn ich jetzt irgendwie von dieser Hypertext-Transferprotokoll ausgehe, so von Internet eben, dass wir es mit einem Protokoll zu tun haben, das Verlinkungen ermöglicht, also wir haben Texte, die Verlinkungen ermöglicht und das Rezipieren von Texten, also verlässt vielleicht so ein bisschen so eine lineare Form, das vorgegeben ist durch die Form eines Buches beispielsweise oder die Form eines Textes, dass er eben von Anfang bis zum Ende gelesen wird, sondern man findet jetzt bestimmte Verknüpfungen innerhalb des Textes und der Text entsteht sozusagen dann beim Lesen auf eine individualisierte Art und Weise, nicht mehr so, wie sich das jemand ausgedacht hat, der diesen Text runtergeschrieben hat, sondern so, wie man selber dann eben selektiv auswählt, was einem gerade auffällt und was man dann noch weiter irgendwie liest. Und dann entsteht eine ganz andere Geschichte, als wenn man das so vorgegeben bekommt, als eine Form von Text oder als eine Form von Buch. Und wenn man jetzt also diese Idee, so dieses Hypertextes, ein bisschen derailed, so weg von bloßem Text, sondern hin zu so einer Art von Hypermedialisierung statt Hypertext, und sich überlegt, also es gibt ja nicht nur Text, es gibt eben auch Videos und dort gibt es etwas Ähnliches, was es bei Text gibt, nämlich, dass die miteinander verlinkt werden können. Das ist eine andere Baustelle, findest du?
Zunächst, also ich meine, was du ja meinst, ist, also ja, vielleicht nicht, also zunächst, also ach so, ich wollte doch, ja, also kommen wir, legen wir uns mal Gesellschaft, also vielleicht stimmt das, aber lass uns alles nur bei der gesprochenen Sprache bleiben. Es ist ja schwer, der Frank kann sich schwer vorstellen, das ist ja auch erstmal schwer und ist auch nicht so ohne weiteres zu begreifen. Wie soll denn Sprache ein eigenes Gedächtnis, wie soll denn im sozialen Vorgang des Sprechens oder wie soll denn durch reinen Sprachgebrauch ein soziales Gedächtnis aufgebaut werden, das Referenzierung ermöglicht, ohne dass du es könntest oder ich. Und wir können uns ja nicht einfach absprechen und sagen, wir organisieren jetzt mal ein soziales Gedächtnis, weil dann setzen wir das Gespräch vor. Das ist ja die Frage nach dem Gedächtnis und nach der Referenzierung. Und das kommt ja dann hinzu, wenn Sprache ja aussieht, hochverlässlich. Also das heißt ja nicht, dass es keine Missverständnisse gibt, aber auch die Missverständnisse, wenn sie dann zustande kommen, auch die lassen sich ja noch versprachlichen. Also das muss man ja nun immer sehen. Und das ist sehr hochverlässlich. Und lassen wir jetzt zunächst mal die Hypermedialität weg. Zunächst mal könnte ich mir vorstellen, dass das ja auch dadurch klappt, dass Sprache, also wenn Sprache sozusagen gesprochen wird und wir haben keine Schrift, was ja heißt das ja nicht, dass es andere Zeichen nicht gibt. Es gibt ja sehr wohl andere Zeichen, Kleidung, es gibt Kleidung, wie man sich kleiden kann, es gibt Schmuck, es gibt ja auch Zeichen, die man im Wald findet oder hinterlassen kann, oder man kann Wolken oder man kann Landschaft als Zeichengebilde auffassen und darüber kann Sprache sprechen. Und wenn man anfängt, über den Himmel zu sprechen oder über den Wald und über Spuren, dann sind ja auch da Zeichen für die Sprache benutzbar. Das sind dann zwar keine sprachlichen Zeichen, weil in dem Fall ja zunächst nur Lautzeichen oder mit Gebärden Lichtzeichen da sind. Und dann vielleicht auch nur solche erstmal, die von Menschen gemacht werden. Aber ich glaube, dass zum ersten Mal in archaischen Gesellschaften, dass die das nicht so direkt, dass die das nicht so streng trennen von zwischen Zeichen, die Menschen gemachten und denen, die Bäume machen. Weil die genauso auch annehmen können, dass auch Bäume sprechen können. Weil die auch erstmal Zeichen zeigen. Also Blätter, die im Wald, im Wind sich bewegen oder Bäume, die umfallen oder was weiß ich, vom Blitz getroffen werden oder so. Das sind ja auch erstmal irgendwie Zeichen, die man ja sprachlich benennen kann. Und dann entsteht eben sehr wohl, also wenn man dann anfängt, darüber zu sprechen, also beispielsweise in einem Baum leben Geister oder so etwas, und wenn das irgendeine Art in die symbolische Ordnung irgendwie anfängt, von Bedeutung zu werden, dann ist darauf auch verweisbar in der Sprache, auch bei Abwesenheit verweisbar. Und dann bilden sich sehr wohl soziale Gedächtnisse, weil dann eben als Zeichenvorrat oder als Zeichen, weil dann eben sehr wohl eine komplexe Zeichenmatrix entsteht. Dazu gehört die Kleidung, genauso wie die Landschaft, genauso wie der Himmel, genauso wie alles andere, Tiere, Spuren, Gerüche. Und das ist dann eben so sehr wohl eine Zeichenmatrix. Und dann hast du sehr wohl eine bezeichnete Welt. Allerdings kommt Sprache natürlich dann an Kapazitätsgrenzen irgendwann. Nämlich insbesondere dann, wenn sie sich weiter differenziert, das ist klar. Dann kommt sie irgendwann an Kapazitätsgrenzen und deshalb ist ja dann Schrift so interessant, dass dann Schrift genau erfunden, nutzbar ist, um diese Kapazitätsgrenzen zu umgehen. Und wir haben ja, also Schrift ist ein Umgehungs-, also Schrift ist zunächst eine Umgehungsstrategie. Die Einführung von Schrift ist eine echte Umgehung und natürlich auch eine, die erstmal dann die Kommunikation schwer macht. Die Kommunikation schwer macht und aus diesem Grunde hat Schriftgebrauch erstmal wenig Chancen. Das ist ja immer so. Wenn so eine Medien Innovation beginnt, die beginnt immer sozusagen als Umgehung und von bekannten Strukturen oder unterlaufen oder und hat erstmal wenig Chancen auf Erfolg. Das dürfte bei Schrift genauso gewesen sein. Aber Schrift kann erst in dem Augenblick eintreten, wo eben sozusagen so etwas wie eine medialisierte Welt eigentlich es schon gibt. Nur eben in dem Augenblick sozusagen die Sprache aufgrund ihrer Differenzierung, aufgrund ihrer Komplexität dann nicht mehr dazu in der Lage ist, diese gesteigerte Medialität noch zu versprachlichen. Und wir haben gegenwärtig genau dasselbe Situation, wenn wir uns jetzt hier mit Internet unterhalten. Da haben wir praktisch nur eben nochmal viel komplizierter. Deshalb kommen wir auch nicht weiter. Wenn wir meinen, wir könnten es mit ich finde gut, finde ich schlecht oder ich bin dafür, ich bin dagegen oder mit moralischer Empörung diese Dinge verstehen lernen. Weil wir dann sozusagen immer wieder reinfallen auf gerade die Dinge, die ja dadurch erst möglich werden. Also dass beispielsweise wir uns jeder mit jedem sich in Kommunikation verhaken kann. Ja, und sich verzetteln kann, sich verwickeln kann. Und dann meint, wenn man dann meint, man könne es mit moralischer Empörung oder irgendwie ordnend irgendwas hinkriegen, der kann nur, der wird daran dumm. Deshalb haben wir Pieper, deshalb haben wir den Eindruck, dass diese Pieper so dumm ist. Weil sie meint, sie könnte einfach mal so mich denunzieren. Als, ne, sie könnte das mal eben einfach so, als gäbe es sozusagen, als gäbe es nur so eine einzige Differenz, über die wir uns zu unterhalten hätten. Ja, das klappt halt nicht. So, daran, deshalb so. Aber ein Gedächtnis ist tatsächlich, also wir haben tatsächlich Gedächtnisprobleme in dem Augenblick, ja, wo wir dieses Internet betreiben. Wir haben Gedächtnisprobleme und zwar deshalb, weil wir wenig Hinderungsmöglichkeiten haben, uns an dem Gespräch zu beteiligen. Uns hindert nicht viel.
Micha, vielleicht nochmal so zur Ergänzung. Ich bin drauf gekommen, mit diesem Hypergesprochenen, weil ich glaube, es kam von dir, dieser Hinweis, dass wir uns sozusagen am Übergang von einer Buchdruck, wie auch immer, also sozusagen textgebundenen Kommunikation, mehr oder weniger, zu irgendwas anderem, also was mehr die gesprochene Sprache beinhaltet. Und da habe ich mir überlegt, wie könnten denn sozusagen, also wie könnte das aussehen, dass ich eben Hypertext durch Hyper irgendwas anderes, also genau dieses, was eben diese netzartigen Strukturen, die wir haben und so weiter, wie das in der gesprochenen Sprache, aber vielleicht ist das, ist es von mir auch so zu technisch gedacht, weil wenn ich mir so rechtlich überlege, ist ja zum Beispiel die Texte, die wir schaffen, also die wir irgendwo aufschreiben, die sind ja jetzt nicht eine hundertprozentige Ersetzung von irgendwas, was vorher war. Also was weiß ich, keine Ahnung, was vorher war. Nicht Text, Bilder oder irgendwie sowas. Ne? Also das war so ein bisschen so der Gedankengang. Und vielleicht, und mit diesem Videobeispiel bist du ja vielleicht schon so halb auf der richtigen Spur. Weil dort ist ja auch, also die Verweise, die wir da jetzt sehen können, basieren ja letztendlich auch wieder auf Text, so wie wir das beobachten können. Oder? Also, oder wie siehst du das?
Ja. Also, so wie ich das verstehe, was Klaus uns gerade erzählt hat, ist der Unterschied zwischen Sprache und Schrift einer der Referenzierbarkeit. Also bei Sprache in einer Welt, wo du mit Zeichen umgeben bist, also Bäume, Kleidung, Aussehen, Bärte, alles Mögliche. Also das würde ich nehmen als referenzierbare Zeichen, die man so wahrnehmen kann in seiner Umgebung und im Unterschied dazu Schrift und vielleicht auch Bücher als etwas, was dieses Problem umgeht, indem es auf die Referenzierbarkeit erstmal verzichtet, sondern die Referenzierbarkeit, also das ist, was man in dem Text präsentiert bekommt. Also vielleicht so eine Art selbstgeschaffene Welt im Text, im Unterschied zu einer Welt, über die man sich unterhält, weil man sie auf sie zeigen kann. Sowas wie eine Zeigewirklichkeit vielleicht und eine, weiß ich nicht, schriftliche wirklich. Also so verstehe ich das in etwa, was Klaus uns da gerade erklärt hat. Das ist halt meine Interpretation davon. Und mit den Videos so, und mit dem Computer, da kann ich mir vorstellen, ist das halt wieder so eine Art Re-Entry von dieser Sprachwelt, also von einer Welt, auf die man zeigen und verweisen kann, in diese fiktionalisierte schriftliche Welt. Also ich denke, das macht wahrscheinlich einen Unterschied, wenn man permanent ein Smartphone mit dabei hat und jederzeit auf Wikipedia und anderen Webseiten etwas nachschlagen kann und dann alles, was man präsentiert bekommt und jede Fiktionalität, mit der man auch konfrontiert wird, wieder referenzieren kann auf irgendetwas, was irgendjemand festgestellt hat oder was irgendjemand behauptet hat oder was irgendjemand gesehen hat. Also das wäre meine Interpretation so aus dem Stegreif davon. Könnt ihr damit was anfangen?
Ja, und genau. Und jetzt stelle ich mir folgendes Problem vor. Einen beliebigen Text kann ich ja anschließen, also was weiß ich habe jetzt gelesen, Emil Solar irgendwas, indem ich da einfach reinschreibe, ich beziehe mich auf Emil Solar, bla bla, und dann kann ich vielleicht sogar noch so einen echten Link unterbringen und so weiter. Also im Text wird mir das ja relativ simpel, möchte ich mal sagen, dieser Bezug gelingen. Wie würde denn das beim Video, ja gut, da gibt es auch die Zitatmöglichkeiten und so weiter, aber da müsste ich ja dann aber das wäre dann auch wieder linear, würde sich das in dem Video dann irgendwie wiederfinden.
Ja, oder? Also Stefan sagt ja immer, dass, dass das Radio von einem Kommunikationsapparat zu einem Distributionsapparat gemacht worden ist. Und dass zur Zeit der Erfindung des Radios Bertolt Brecht schon diesen Kommunikationsapparat vor Augen gehabt hätte und dann im weiteren Verlauf sich das aber dann doch wieder zu einem Distributionsapparat, zu einem reinen Distributionsapparat entwickelt hat. Und Stefan ist ja ganz häufig unterwegs und in der Auseinandersetzung mit Massenmedien und weist darauf hin, dass auch der Computer und diese ganzen Möglichkeiten, die dadurch entstehen, auch wieder versucht werden durch klassische Massenmedien oder Politik oder eben also vielleicht die, die Mächtigen oder die, diejenigen, die von funktionaler Differenzierung, wie sie irgendwie bis in die 80er, 90er hinein primär, also unumgänglich war, profitieren, dass die versuchen, also auch wieder aus Computer und Internet einen Distributionsapparat zu machen. Und im Zusammenhang mit Videos kann ich das gut nachvollziehen, weil man da zum Beispiel beobachten kann, dass als YouTube eingeführt wurde oder als YouTube vor 10 Jahren oder so, da gab es noch mehr also Experimente mit diesem Format Video, als das heute der Fall ist. Also es gab zum Beispiel mal diese Annotations auf YouTube, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, so Verlinkungen innerhalb von Videos, dass man ein Video gesehen hat und dann gibt es irgendwelche Anmerkungen textlicher Art, die über das Video drüber gelegt werden und die dann verlinkbar sind, sodass man draufklicken kann und landet dann bei einem anderen Video. Oder man kann man kann heutzutage noch, also das geht, auf bestimmte Zeitmarken verlinken und dann in ein YouTube-Video klicken und dann landet man bei Minute 10 und dann hat man wieder so eine Form von Referenzierbarkeit auf etwas Bestimmtes. Aber was heutzutage, was jetzt gerade nicht mehr geht, was aber vor 10 Jahren ging, das war, dass man zum Beispiel ein Video gebastelt hat und konnte das so ähnlich wie eine Webseite mit Links ausstatten, sodass man bestimmte Kapitelmarken setzt innerhalb des Videos, die dann auf bestimmte Stellen in dem Video verwiesen haben. Das geht jetzt also innerhalb des Videos so nicht mehr. Also YouTube und andere Plattformen haben eben diese Möglichkeiten schon ein Stück weit zurückgenommen und orientieren sich jetzt vielleicht mehr darauf, dass auf allen Endgeräten, so Fernseher und Smartphones und Computer, das Zeug überall gleich aussieht und auch diese Unterschiede, die in der Nutzungsmöglichkeit eigentlich gegeben wären, dass die nicht mehr so eine Rolle spielen, damit das eben also auf allen Geräten gleich aussieht und vielleicht auch, weil es für Werbetreibenden einfach auch einfacher ist, wenn er nicht irgendwelche Annotations oder irgendwelche Verlinkungsmöglichkeiten oder irgendwelches Zeug das unnötig kompliziert macht. Ich weiß es nicht, woran es liegt. Aber also technisch wäre mehr möglich, ja?
Ich glaube, ich habe eine Vermutung. Ich vermute, es hängt damit zusammen, dass die Nutzungsverhalten feststellen, dass also da, die das feststellen, weshalb ich rausgeflogen bin bei Twitter, die messen Nutzungsverhalten. Und dann sagen sie, diese technische Möglichkeit haben wir zwar, die wird aber nicht einfach nicht genutzt, weil die Leute es lieber als Massenmedium hauptsächlich benutzen. Und die Leute benutzen es, weil ja, wenn du es auf diese Weise benutzen würdest, dann hättest du als Nutzer, müsstest du höheren Aufwand leisten. Und dann sagen die einfach, die tun es einfach nicht. Dann lassen sie es weg. Das ist mit ein Grund, weshalb ich bei Twitter rausgeflogen bin. Ich bin mir da jetzt relativ sicher. Ich merke nämlich jetzt, wo ich einen neuen Account. Ich ändere immer Nutzungsverhalten. Und was mache ich? Das passiert genau dasselbe. Etwas Ähnliches. Ich habe ein bestimmtes Nutzungsverhalten. Nämlich, was mache ich? Ich nehme Tweets von irgendwelchen Leuten, die mir von anderen retweetet werden. Also das sind Leute, Nutzer, mit denen ich überhaupt nichts zu tun habe. Mhm. So, und was mache ich gerne? Ich nehme diesen, ich mache einen Retweet, aber dann kommentiere ich den. Aber natürlich auf eine Weise, der den Kontext, in dem dieser Tweet ursprünglich eine Rolle spielt, völlig verändert und ganz anders erscheinen lässt. Und schickt den ab. So, und dann passiert bei regelmäßig, habe ich hier ein Beispiel, regelmäßig ist mir das in der Vergangenheit passiert, also bei meinem Alten, dass die mich dann nicht nur, die blocken mich dann sofort, dann sind die nämlich beleidigt oder sie sind genervt oder weil ich sozusagen da anders drauf gucke. Und dann auch kann man meinen Tweet melden als abusive Content, ohne dass ich das mitkriege. Das registriert der Algorithmus zunächst nur und ich kriege darüber keine Nachricht. Ich habe, als ich meinen alten Account noch hatte, mich darüber gewundert, schon vor einem halben, dreiviertel Jahr, warum immer mehr Leute mich blocken. Ich hatte gedacht, das liegt an Blocklisten, aber da habe ich mich ja gefragt, warum so viele? Und dann auf einmal konnte mir das nicht erklären, warum so viele, vor allen Dingen auch Leute, die mir völlig schleierhaft waren, warum? Klar, aus diesem Grunde nämlich bin ich geblockt worden, nicht weil ich auf Blocklisten gestanden habe, sondern weil ich nämlich genau dieses Verfahren betrieben habe, dass ich nämlich Tweets nehme, die weiter verlinke, dann aber offenerweise kommentiere, ich habe das hier geschrieben, also da hat er eine geschrieben, um das kurz zu erläutern, habt ihr das gelesen?
Nee, erzähl.
Habe ich kurz, pass auf, das kann ich hier, habe ich hier, habe ich ein Beispiel und genau so ist nämlich mein Nutzungsverhalten und das ist Trubadix. Da sagt der Algorithmus, die meisten verhalten sich nicht so und dann fliegt raus, pass auf, also es war Folgendes passiert, da hatte, ich bin schon geblockt worden, da hatte irgendein Nutzer, genau, hatte ein Foto geschickt von einer juristischen Ratgeberliteratur, in der es, also in dieser Literatur ging es darum, dass der Autor ein Jurist war, der Jurastudent darüber informieren sollte, dass man sich auf die Sprache von solchen Sozialpädagogen und so nicht immer genau verlassen kann, weil da ist sehr viel Geschwurbel dabei, hat er gesagt, und vor allen Dingen auch wirklich sinnentstellende und sinnverzerrende und auch manchmal eben auch falsche, also die den Sinn der Sache nicht erfassen. Das ist ja für Juristen schwierig. Die müssen immer nach einer Sache fragen, um was geht's eigentlich. Und in diesem Buch, das abfotografiert war, war ein Beispiel, nämlich mit dieser inflationären Benennung von Feindlichkeiten. Also frauenfeindlich, kinderfeindlich, familienfeindlich. Und er versucht da zu erklären, wenn Arbeitszeiten ungünstig sind, wenn Parkplätze nicht vorhanden sind, dann hat das nichts mit Feindlichkeit zu tun, sondern das ist nur den Interessen der Behinderten, Frauen, Kindern, Familien, Arbeitnehmern nicht zuträglich. Aber das ist nicht feindlich, womit er recht hatte. Das ist kein feindliches Verhalten, denn feindliches Verhalten ist das, was dieser Donald Trump da macht und Iran. Das ist feindliches Verhalten, aber nicht Unternehmen oder Kommunen oder irgendetwas, die, sagen wir, Zuwege schlecht bauen oder die Bordsteine nicht absenken. Und das hat nichts mit Feindlichkeit zu tun. Das macht Unbedachtheit sein, das macht Dummheit sein, aber das ist nicht feindlich so. Und dann hat der das abfotografiert oder hat das kommentiert und hat sich darüber moralisch empört, was das doch für Arschlöcher wären, wenn die meinen, sie dürften so etwas einfach schreiben. Weißt du? Hallo?
Ja, ich höre dir zu.
Achso, die dürfen so etwas einfach schreiben. Hat das drüber kommentiert. Dann habe ich diesen retweetet und habe dann kommentiert, viel Arbeit für Social Justice Warrior in Sachen moralisch angepasstem Sprachgebrauch. Dann habe ich drüber geschrieben.
Und dann hat er dich gleich geblockt.
Ja, ich habe geschrieben, viel Arbeit für Social Justice Warrior in Sachen moralisch angepasst, also ich habe es falsch geschrieben, aber egal, moralisch angepasstem Sprachgebrauch. Mhm. So, und dann habe ich ihn abgeschickt und schon 5 Minuten später habe ich geguckt, zack, geblockt. Mhm.
Ja, also es könnte sein, also jetzt, ich meine, wie lange gibt es Twitter? Bestimmt schon, also über 10 Jahre, deutlich über 10 Jahre, 15 Jahre oder sowas. Vielleicht hat sich so eine Art Nutzungsweise herausgebildet, die Leute gerne für sich in Anspruch nehmen, weil es nicht mehr so sehr das Experimentierfeld ist, wo man nicht weiß, womit man es zu tun hat, sondern es gibt gewisse Erwartungen in Bezug darauf, wie man selber twittern darf und was man sich nicht gefallen lassen muss. Und also es hat sich so eine Art von Klassenzimmer-Atmosphäre geformt und jetzt fällst du als Störenfried auf.
Was ich sagen wollte, ich wollte doch ganz kurz, und dann habe ich nochmal drunter, ich habe dann nochmal weiter kommentiert, es sind Tweets wie diese, habe ich dann geschrieben, es sind Tweets wie diese, die mich bei Twitter rausgeschmissen haben. Ich werde von diesen Leuten sofort geblockt und wenn das häufig vorkommt, registriert das der Algorithmus und findet ein Trubadix-Muster. Deshalb habe ich bei Twitter keine Chance. Ich müsste halt mein Verhalten ändern, aber das ist natürlich klar, dass ich das nicht tue. Das heißt, was hier passiert, ja nun, ist ja wohl klar. Was hier also passiert ist, der Algorithmus misst irgendwie ein Nutzerverhalten, ein durchschnittliches von Millionen von Nutzern. Ja. Und dann sagt, wie nutzen die das eigentlich? Und wenn dann festgeht, dass mein Account häufig geblockt und häufig als abusive Content gemeldet wird, denn ich meine, die behaupten einfach, das sei abusive, was ich mache, aber es ist es ja nicht.
Nee.
Ich kommentiere es ja nur.
Ja, aber schau, du hast Lernbereitschaft getestet und du hast Lernbereitschaft gefunden, aber nicht auf Ebene der individuellen Nutzung von irgendwelchen Twitter-Adressen, nee, sondern auf Ebene des Formulars irgendwie. Also.
Der Algorithmus, ja genau. Ja genau. Also und deshalb bin ich rausgegangen. Ich war nur überrascht. Und deshalb würde das alles erklären, wie das bei mir passiert ist. Warum ich keinen Grund genannt kriege, warum die komplett alles sperren, warum die nicht sagen, ich soll irgendetwas löschen. Die machen mir ja auch keine Vorgaben. Nichts. Einfach nur den ganzen Account. Du musst ja sehen, genau dieses Verhalten, so wie ich es jetzt gerade als Beispiel vorgeführt habe, das habe ich nicht, das mache ich nicht einmal, sondern eigentlich jeden Tag. Mhm. Und bei längerer Nutzung und ich genau dieses Muster zeige und ich dann auf einmal, weiß ich nicht, 30, 40, 50, 100 Mal als abusive Content und vielleicht am Tag 4, 5 Mal sogar, weil ich das ja ein paar Mal mache. Ich bin ja sehr frech auch. Ne? Dann sagen die, das widerspricht, also das sind nicht der Trubadix-Muster, also das ist der, sobald der anfängt zu singen. Ne? Sobald der anfängt zu singen, schreien die Gallier rum und sagen, den müssen wir Knebel und Fesseln wegsperren, weil das halten wir nicht aus. Weil sie eigentlich im Grunde genommen ihre eigene, diesen moralischen Quatsch nicht aushalten, mit dem sie sich verwickelt sind. Aber der Algorithmus sagt dann, nö, das ist nicht konformes Nutzungsverhalten, Trubadix, raus. Und ich vermute, dass das nur mit diesen YouTube-Videos auch sowas ist, dass das einfach nicht genutzt wird. Dass damit eben, weil eben da, weil
oder eben es fällt als Störung auf. Ja, also ich meine, man konnte die Annotations ja auch schon vorher ausschalten und es war ja auch so, dass da ganz viel vermeintlicher Missbrauch betrieben wurde, insofern als dass viele Videos mit Annotations vollgeklatscht wurden, um Werbung irgendwie da reinzubringen oder auf irgendwelche Sachen, also für Werbung hauptsächlich. Der normale Durchschnittsnutzer und heutzutage ist ja jeder Internetnutzer, die haben da vielleicht wenig Geduld dafür oder wollen unterhalten werden oder
ja, genau, das ist eben ja, das, richtig, die haben nicht wenig Geduld, sondern im Grunde genommen ich schicke euch das beiden mal, wenig Geduld, beziehungsweise es fehlen in der ganzen Gesellschaft, so würde ich das formulieren, in der ganzen Gesellschaft fehlen die Ressourcen, die gebraucht würden, um sich diese Medientechnologie kompetent aneignen. Aber das ist natürlich alles, das ist wirklich dummes Gerede, sondern überhaupt auf eine Weise anzueignen. Auf eine Weise anzueignen, in der man Probleme findet, die man nur mit dieser Technologie lösen kann. Das ist ja genau das, was Medieninnovationen leisten. Alle Medieninnovationen liefern eigentlich erstmal Lösungen für Probleme, die es noch gar nicht gibt. Und erst dann, wenn mit Hilfe dieser Medientechnologien, Innovationen, erst wenn da eigene Probleme gefunden werden, die man mit anderen nicht lösen kann, erst in dem Augenblick können die schlagartig und auch sehr gut und sehr zuverlässig geordnet werden. Das ist mit Schrift auch so passiert. Und mit Buchdruck ist das passiert. Also mit dieser Verbreitung. Und mit Internet haben wir natürlich die Schwierigkeit, dass das nochmal potenziert ist. Also das heißt, wir haben ja weltweit, also es sind ja, weiß ich nicht, wie viele Internetnutzer gibt es auf der Welt, wahrscheinlich so viele wie Menschen. Und wir haben ja nicht nur Menschen als Internetnutzer, wir haben ja auch noch Autos und Heizungsanlagen und so. Und bald auch noch Bierflaschen und weil überall kriegen die so einen Chip dran gemacht. Bierflaschen und jede Verpackung ist auch noch ein Internetnutzer oder so. Er steuert auch noch Informationen bei. Wir haben keine Ressourcen, also praktisch, um auf diese Innovation mit innovativen Problemen zu reagieren. Wir haben keine innovativen und die werden auch nicht erarbeitet, weil wir nämlich genau diese moralische Dauerempörung haben, weil man ist fassungslos über das, was da passiert. Ist man ja auch, du richtest deinen Blick drauf, kann ja alles gar nicht sein. Weil wir, aber statt nun sich die Arbeit zu machen, sich neue Probleme zu suchen, meint man, es seien die alten Probleme, die hier bearbeitet werden. Aber es ist nicht so. Wir bearbeiten, wenn wir Internet nutzen, bearbeiten wir nicht mehr die Probleme, die in der Massenmedien- und Buchdruckgesellschaft zustande gekommen und mit ihr gelöst worden sind. Oder auf die eine oder andere Weise. Parteien beispielsweise. Parteiorganisation ist ein Problem, das angegangen worden ist, als die Industrialisierung, die sich durchgesetzt hatte und mit der Industrialisierung die Massenmedien und die Vermehrung von Massenmedien. Und Parteibildung war dafür ein geeignetes Problem, das dann damit gelöst werden konnte. Weißt du, was ich meine?
Nee, nicht so ganz. Also erzähl mal bitte.
Naja, Parteibildung. Also schön ist ja die SPD, das kannst du ja in der Geschichte der SPD sehr gut sehen. Also das kann man lesen, wenn man die Biografie von Rosa Luxemburg liest. Also das ist ganz interessant. Da wird zwar in der Biografie selbst wird sozusagen das Leben einer Person erzählt. Das ist das, was der Erzähler sagen will. Ich habe es hier stehen irgendwo. Aber wenn man genau liest, sieht man, wie sich langsam erst, also sie ist, glaube ich, 1866 oder sie erst irgendwann in dieser Zeit, 1866 irgendwann ist der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein gegründet worden. Und das war hervorgegangen wiederum aus Bildungsvereinen. Die hatten ja schon verstanden, schon ab den 30er, 40er Jahren, da ist das ja vorausgegangen, dass man langsam anfangen muss, den Leuten Lesen und Schreiben beizubringen und dass sie nicht zur Schule gehen konnten, weil es keine gab, haben die angefangen, solche Arbeiterbildungsvereine zu gründen, was teilweise auch ganz gut geklappt hat. Und jetzt kam die Industrialisierung und jetzt war ja diese ganze landlose Bevölkerung, die war ja längst schon zusammengedrängt. Also die landlose Bevölkerung entstand ja dadurch, dass sie alle aus der Leibeigenschaft entlassen worden sind. Jetzt waren die alle landlos. Jetzt sollten die Bürger sein. Jetzt konnten die aber nicht als Bürger leben, weil sie nichts hatten. In dem wahrsten Sinne des Wortes, das, was man Proletariat nennt. Sie hatten einfach nichts. Und sie lebten in den Großstädten zusammengedrängt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, sie hatten kein Wasser teilweise, keinen Strom. Also Strom sowieso nicht, aber kein Wasser, kein Kanal. In London, da gab es eine Cholera- und Ruhr-Epidemie nach der anderen. Später noch die Tuberkulose. Das war echt übel in diesem so. Und jetzt war ja so, dass jeder hatte das den Eindruck, diese Zustände können so nicht bleiben. Aber wie? Wie geht's? Und jetzt kannst du sehen, dass erst so ganz nach und nach ein Problemverständnis dafür, dass man sozusagen das organisieren muss. Man kann nicht einfach sagen, die Leute sind selber schuld. Das hat man ganz lange getan. Man hat ganz lange gesagt, diese Arbeiter, die da im Elend leben, man sieht doch, wie die leben, da sind die doch selber schuld. Man sieht doch, wie sie leben. Die leben da im Dreck. Was sind das für Menschen? Das Bürgertum hat da mit ganz großem Abscheu drauf geguckt und sie hatten auch riesig Angst vor. Und dann erst hat es gedauert, bis dann Schriftsteller, Ärzte, Rechtsanwälte, bis die gesagt haben, nee, also wir können nicht einfach sagen, dass sie das selber schuld sind, sondern was, wenn wir Wohlfahrt betreiben, wenn wir denen Rechte geben, wenn man denen Wasser und so etwas gibt und eine Toilette und so etwas, dann müssen die so nicht leben. Und genau das wurde organisiert. Und irgendwann kam es dann auch zur Gründung der SPD. Und dann bildete sich ein Berufspolitikertum aus. Erst im Laufe der 70er, 80er Jahre, das wird dann in der Biografie von Rosa Luxemburg erzählt, weil die sich nämlich mit denen genau angelegt hat, diese Rosa, in der SPD. Die hat sich nämlich mit diesen ersten Berufspolitikern in der SPD angelegt, weil die nämlich angefangen haben, die Berufspolitiker dann zu sagen, jetzt ist die Organisation, sie haben zwar im Interesse der Arbeiter gehandelt, aber haben dann natürlich festgestellt, dass wenn sie die Organisation aufrechterhalten wollen und durchsetzungsfähig machen wollen, müssen sie an das Prinzip Organization First denken. Deshalb hat dann die SPD 1914 den Kriegskrediten zugestimmt und deshalb konnte dann die SPD auch Polizeipräsidenten stellen, weil die nämlich gesagt haben, die Organisation muss, wenn sie durchhalten will, und sie musste auch im Ersten Weltkrieg den Mund halten, also sie musste nicht nur den Krieg befürworten, sondern sie musste jede Oppositionstätigkeit einstellen. Und die Rosa Luxemburg, die hat dagegen enorm opponiert. Das hat die nicht verstanden. Die hat sozusagen den Organisationsbildungsprozess. Und warum konnte sie das nicht verstehen? Antwort, weil sie nämlich selber meinte, mit Schrift, das hat sie nämlich sehr ausführlich getan, mit Schrift das irgendwie manipulieren zu können. Aber ne, indem sie sich auch dann später dann den Spartakusbund gegründet hat, also dann die radikalere Lenin-Position eingenommen hat, aber mit Schrift hat sie nicht etwa, also mit Massenmedien, also sie hat ja fleißig geschrieben, mit Büchern, Aufsätzen, Zeitungsartikeln, sie meinte, diesen Prozess manipulieren zu können, aber in Wirklichkeit hat sie ihn damit nicht manipuliert, sondern in ihrem Sinne, sondern sie hat durch diese fleißige Schriftproduktion hat sie überhaupt erst immer mehr dafür sorgt, dass es immer problematischer wurde. Denn damit hat die Rosa Luxemburg als Oppositionspolitikerin innerhalb der SPD durch Massen, vor allem durch Journalismus, den sie betrieben hat, die Probleme verhärtet. Aber das hat sie unschuldig getan, weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass das so verläuft, dass die Massenmedien selbst Lösungen liefern für die Probleme, die sich da gemacht haben. Nämlich hier in dem Fall also Meinungsstreit und Richtungsstreit und wie man das so nennt. Und das konnte sie nicht haben, woher hätte sie das haben sollen? Du konntest nicht in die Schule gehen und Medienkundeunterricht bekommen. Das gab es nicht. Die hatte kein Verständnis dafür. Und das hatte sie unschuldigerweise nicht, denn wo soll es herkommen? Das kann man auch sehen, wie sie umgebracht worden ist. Die hatten richtig Angst vor dieser Frau. Die hatten eine richtig große Angst, weil diese Frau hat nämlich einen Artikel und einen Aufsatz nach dem anderen rausgehauen. Und die war nicht bewaffnet. Die hatten eine riesige Angst vor dieser Frau. Deshalb ist sie dann auf ganz schändliche Art und Weise umgebracht worden. Und dieses Umbringen kam, weil sie nicht wussten, was sie dagegen machen sollen, gegen diese Frau. Die hat nicht aufgehört, sozusagen, wenn man so will, schriftlich mit dem Zetern aufgehört. Wie wird man die Alte los? Und dann haben sie es umgebracht. Weil man ja nicht einfach hingehen konnte, sagen konnte, ist doch egal, lass sie doch schreiben. Wir können ja auch schreiben. Oder man könnte es ja auch ignorieren. Und das hat dann jemand getan und dann ist sie umgebracht worden von solchen Freikorps. Und da kannst du genau sehen, wie sozusagen Massenmedien selbst die Lösung liefern für Probleme, die dann neue Probleme erst in Erfahrung bringen, hier in dem Fall nämlich Parteiorganisation. Und übrigens, auch das muss man tatsächlich hinzufügen, warum war die SPD so erfolgreich? Ja, es war nämlich auch, die hatte nämlich dann auch in ihren Organisationsbildungen, sie hatte auch Vorsprung gegenüber allen anderen, denn das Staatsbürgertum, die dann später das Zentrum und so etwas gegründet haben, die haben nur ein Karrierenetzwerk gegründet. Also die Zentrumspartei, die sich dann in Reaktion auf die SPD gegründet hat, das war eine reine Karriereorganisation, ein reines Karrierenetzwerk. Politische Interessen hatten die gar nicht. Die wollten im Staatsdienst irgendwo unterkommen. Und hatten erstmal nur eine Karriere. Und deshalb war die SPD so schnell. Und deshalb war die so erfolgreich. Und deshalb hatten die davor so eine große Angst. Deshalb gab es diese Sozialistengesetze von Bismarck. Weil diese Organisationsfähigkeit, die ist da praktisch, wie soll ich sagen, die wurde da selektiv hochgetrieben. Die mussten sich einfach organisieren, weil einfach, und das konnten sie auch, die SPD, weil die auch das, was man Parteibasis nennt, die hatten nicht nur, dass sie nichts mitzureden hatten, sondern die wollten auch gar nicht. Und warum nicht? Weil das, worum es ging, für die Menschen relativ klar war. Die brauchten eine Toilette, die brauchten einen Arzt für die Frau, sie brauchten Schule für die Kinder, und da wurde nicht kompliziert drüber geredet. Und deshalb konnte die SPD sich extrem gut organisieren. Und davor hatten sie riesig Angst. Und dann wurde die SPD verboten und dann haben sie festgestellt, dass das Verbot nichts bringt. Und sie hatten davor einfach die Angst, weil eben es nochmal 50 Jahre gedauert hat oder 30 Jahre mitunter, sagen wir, nochmal, bis man gelernt hat, dass man diese Medienproduktion, dass man das verproblematisieren selber muss. Dass man, also Publizistik, ne, dass man selbst ein Problem daraus machen muss. Und erst als das anfing, als man angefangen hat, Publizistik zu betreiben, Kommunikationswissenschaft später, Journalismus, Journalistik und so etwas, erst da fing man an, dann wiederum das zu problematisieren. Und seitdem kann man dann auch Meinungsfreiheit beliebig zulassen, weil es jetzt hochgeordnet ist und hochkontrolliert ist. Also warum hatten die vor der SPD so Angst? Und warum hatte die SPD vor Rosa Luxemburg so Angst? Ja klar, weil sie in etwas verwickelt waren, dass sie, es fehlten die Ressourcen, um die Medienproduktion, die massenmediale Produktion von Sinn, um die unter Kontrolle zu bringen. Das kriegten sie nicht. Also versuchten sie, Menschen unter Kontrolle zu bringen. Und dann ist natürlich Erschießen auch eine Lösung.
Ja, was könnte man jetzt daraus lernen, so aus diesen Erlebnissen bei Twitter? Also wenn man feststellt, da gibt es Algorithmen, die... Also bestimmt das dann ausfiltern oder aussortieren? Was ist denn dein Plan?
Ja, ich habe keinen Plan. Also ich habe eigentlich nur einen einzigen Gedanken. Wir müssen Ressourcen erarbeiten, um das zu problematisieren zu können. Und wir können es nicht dadurch problematisieren, dass wir einfach den nächsten Tweet schreiben, weil dann kommt der andere und ist anderer Meinung. Das ist total dumm. Das ist ja so kriegst du es eben nicht. Sondern wir müssen soziale Kontrolle zurückgewinnen. Aber wir können das nicht nach bekannten Schemata tun. Deshalb finde ich das so toll, Michael, wenn du da sagst, du fängst da an zu verschenken. Mhm. Das ist genau richtig. Du fängst an, etwas zu verschenken. Hat nämlich einen verführerischen Charakter. Und es kommt die Idee, kommt dann zustande, gib doch an einen Dritten, also an eine Gemeinschaftskasse, welche das auch immer ist, ob das nun hier Trialog ist, ist egal, das kann auch jemand anders sein. Aber die Idee ist zunächst eine andere. Gib doch einfach einem Dritten etwas ab als Dankeschön, nicht an mich, sondern an einen Dritten. Und wenn wir das organisieren wiederum, dann könnten wir andere Voraussetzungen schaffen, um überhaupt ein Problem aus dem zu machen, was wir tun. Aber wir gehen dem Problem, wir können das nicht, weil wir sozusagen mit dem nächsten Tweet, wenn du so willst, immer dem Problem aus dem Weg gegangen sind, weil wir sind nämlich anderer Meinung. Oder findest du gut, findest du schlecht. Oder sowas. Ne? Und dann deshalb ist das ja so verführerisch, das zu machen, weil das ist nicht sehr aufwendig. Einfach schreiben, ich bin anderer Meinung, oder Empörung reinschreiben oder rumflirren und ne, ist so schön einfach, und man kann rechtschaffend sich selbst auf die Schulter klopfen und sagen, schau mal, ich hier, ne, und deshalb sind diese Schwierigkeiten, wir haben genau diese Schwierigkeit, dass wir keine eigenen Probleme finden, die wir mit Twitter lösen können. Aber hier haben wir ein ganz kleines Problem gehabt. Ganz klein hat es aufgeblitzt, wie ich mir das vorstelle. Du fängst an zu verschenken. Schreibst darüber, Michael. Jemand bemerkt es, das ist wieder Phil Eulenspiegel, der bemerkt es und sagt, das sind doch wie diese alten Knacker, die mit Geschenken die Kinder ins Auto locken. Ja, und dann habe ich geschrieben, ja, genau das ist es nämlich. Ne? Und für dich gilt jetzt ab sofort, habe ich geschrieben, für dich gilt jetzt ab sofort, nimm von fremden Männern keine Schokolade. Also, ja, wer hast es gelesen?
Ja, habe ich gelesen.
Ja, so, und da merkst du, da hast ganz Augenblick ein Problem, du hast ein Problem gefunden, wenn man das mal so nennen könnte, nämlich also Akquise von Geld, sagen wir, du willst Geld akquirieren, so, das ist ein Problem. Und jetzt wird jetzt kannst du an, mithilfe dieses Mediums darüber zu sprechen oder zu schreiben, und jetzt kann das auf diese Weise geordnet werden. Und jetzt die paradoxe Intervention, nimm von fremden Männern keine Geschenke, keine Schokolade. Und jetzt steht er da und muss diese arme Phil-Eulenspiegel darüber nachdenken, wie ich das wohl meine. Weil er ja meinte, er hätte was Kluges gesagt. Er hat nichts Kluges gesagt.
Ne? Also er hat eben zum Ausdruck gebracht, er hat mitgeteilt, seine Irritation, Irritation hat er zur Kenntnis gebracht.
Sagt, wenn du das so sagst, wenn er das so sagt. Stimmt ja auch, ne? Du fängst an, Sachen zu verschenken. Na ja, klar, das, kleine Kinder ins Auto locken. Sicher. Aber du machst es ja nicht mit kleinen Kindern, das ist ja der Unterschied. So, deshalb habe ich zu ihm geschrieben, so, du nimmst ab sofort von fremden Männern keine Schokolade mehr.
Ja. Also toll war auf jeden Fall, als ich den Computer verschenkt habe, dass Frank gesagt hatte, dass er da dem Trialog Marburg was spenden würde, weil das hatte ich nicht ins Spiel gebracht. Und dann habe ich das aber bei dem zweiten, wo ich das zweite Mal was verschenkt habe, weil das dann auch wieder erwartbar kam. So kann ich wenigstens die Versandkosten bezahlen, kann ich irgendwie mich irgendwie revanchieren, weil es ist ja so, wenn man jemandem was schenkt, dann entsteht da erstmal so dieses Gefühl, jetzt muss ich eine Gegenleistung erbringen oder das ist nicht in Ordnung, wenn ich einfach so irgendwas geschenkt bekomme. Also dann hat man so eine gewisse Form von Selbstverdacht oder sowas. Also das ist gar nicht so, also das ist nicht selbstverständlich oder gibt es irgendwie ein Problem. Also etwas einfach bedingungslos zu akzeptieren oder so, also was so aus dem Rahmen fällt, Hilfsbereitschaft anzunehmen, das ist irgendwie, das geht nicht.
Das ist sehr gut. Ja, das tatsächlich. Also das ist tatsächlich so. Und das wäre auch so ein interessantes Problem. Ja, mach doch mal ein Problem daraus, dass du sagst, also wenn, das ist ja auch der Grund, weshalb wir unseren Überfluss auch nur schwer loswerden. Erstmal nicht nur, dass du jemanden brauchst, der es braucht, also jemanden kennenlernen musst, der es irgendwie braucht, aber genau, dann hast du nämlich noch die nächste Situation, dass du hier keine Schuldverhältnisse herstellen willst. Willst du ja eben auch nicht. Genau. Ich habe das erlebt. Der Manu hat mir Computer-Equipment geschenkt. Und er hat mir geschenkt. Computer, Bildschirm, Tastatur, Maus, Router, zwei Router, Boxen, wie sagt man so, Hörboxen zum Hören, wie heißen die Dinger?
Lautsprecher.
Lautsprecher, Kamera, mit allem drum und dran. Mit allem und dann, als ich ihm sagte, hier der Computer funktioniert nicht richtig, hat er mir noch einen zweiten geschickt. Ein Laptop. So. Als er jetzt hier war, der Manu, hat er mir noch eine Kamera dran gelassen. So, und ich habe dann letztes Jahr gesagt, okay, wenn der, das war letztes Jahr schon, und da habe ich dann letztes Jahr gesagt, ja, okay, wenn der mir was schenkt, dann tue ich auch, das habe ich, glaube 150 Euro habe ich letztes Jahr in die Trialog-Kasse getan. Ich dachte, okay, er nicht, aber dann andere.
Ja, genau, und damit hast du ja das Problem sozusagen, dass du selbst hast gesagt, okay, ich habe jetzt hier irgendwas empfangen und habe irgendwie die Verpflichtung zur Gegenleistung habe ich jetzt sozusagen auch erledigt, indem ich das einfach jemandem anders in die Hand gedrückt habe. Ne? Also im Grunde genommen so hat es ja funktioniert. Also dass du von dir selber als sozusagen jemand, der diesen Computer empfangen hat, gesagt hast, okay, also ich bin sozusagen meine Bilanz in Anführungszeichen, die ist trotzdem ausgeglichen.
Ja, sicher. Also weil
hätte
ich das irgendwo gekriegt, sicher.
Ja, also. Aber es ist interessant, dass hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Na gut, aber vielleicht muss man auch, mein Großvater hat immer gesagt, man muss auch mit der Dummheit der anderen Menschen rechnen. Aber dass sich da jemand sozusagen, will nicht sagen beschwert, aber das irritiert darüber, dass jemand Zeug verschenkt. Also,
ja, doch, im Prinzip hat der Phil Eulenspiel ja zunächst recht. Also es stimmt, ja, er hat es ja richtig verstanden, ja schon. Also man muss das ja, warum nicht? Weil er eher sagt, was macht ihr denn da? Was willst du, ja, das ist ja auch erstmal. Nein, das ist ja erstmal so als Betrachtung erstmal ja, aber dann müssen Sie sich fragen, was geht es, die Betrachtung ist eine andere, die Betrachtung ist, was geht es Ihnen denn an? So, und eigentlich müsste man konnte locker sagen, ja nichts. So, denn es gilt, nimm von fremden Männern keine Schokolade. So, und aus diesem Grunde, jetzt erkennt man, das hat er nämlich selber, jemand anders erst selber erkannt hat, dass er eigentlich was ziemlich Dummes gesagt hat. Aber das wiederum, Frank, ist nicht schon fest. Das steht nicht schon fest, dass das dumm ist, sondern das muss erst herausgehen. Das muss erst so, deshalb ja mein Kommentar, erst mit meinem Kommentar konnte er begreifen, dass das vielleicht nicht ganz so klug ist, was er gesagt hat. Und zwar nur deshalb, weil er sich ja fragen muss, was geht es Ihnen an? Und die Antwort lautet eigentlich nichts.
So, naja, ne,
so genau, das hat also nicht damit zu tun, dass die Menschen dumm sind, sondern das erscheint uns dann so dumm, weil dann die Dummheit denen zugeordnet wird. Aber genau das ist unser Handicap. Unser Handicap ist, dass wir uns ständig irgendwelche Dinge zuordnen, die überhaupt keinerlei empirische Basis haben. Aber wir machen das, das ist so geordnet. Dass man also dann beispielsweise sagt, der Phil Eulenspiegel, da wäre er dumm. Nein, der ist nicht dumm, sondern er hat nur mit etwas nicht gerechnet. Und das ist ja normal. Das tust du ja auch ständig. Und deshalb passieren dann ja auch irgendwelche Fehler, Irrtümer, Fehlleistungen, bla bla bla. Und dann müssen wir uns ständig gefallen lassen, durch soziale Zusammenfälle. Dann müssen wir uns ständig gefallen lassen, das liegt jetzt an dir. So, das musst du dir dann gefallen lassen. Und du musst ja auch gefallen lassen, dass du den Fehler gemacht hast. Gleich so, als könntest du einfach Fehler machen. Dass du nicht aufgepasst hast, dass du verantwortlich bist. Dass du, und dann auch noch, dass du ein Doofkopf bist. Und dann auch noch, dass du selber, dann auch noch, dass du selber schuld bist. Ja, dann auch das noch. Das müssen wir uns alle gefallen lassen. Und du kannst dir vorstellen, dass Menschen, dass das Stress bereitet, insbesondere dann, wenn das nicht einmal am Tag vorkommt, sondern ständig. Unser ganzes Leben ist so. Es, als wenn du die Dinge im Griff hättest. Haben wir nicht. Wir haben die einfachsten Sachen nicht im Griff. Die ganze empirische Erfahrung spricht dagegen, dass du fast nichts im Griff hast, aber ständig musst du dir sagen lassen, du warst es. Und erst recht bei Twitter, das ist total dumm. Daher kommt diese Pieper auf die Idee, sie könnte mich da wegen sie könnte so ein Denunziationsstalking betreiben, weil sie meint, ich habe ganz genau herausgefunden, was du gemacht hast. Aber das hat sie nicht. Sie hat nicht genau heraus, sie hat nicht einmal herausgefunden, was ich eigentlich gemacht habe. Das interessiert sie auch alles gar nicht mehr, weil sie sagt, das ganze Leben, wir werden so auf sozusagen auf diese Art von Stress trainiert, dass die meint, die hatte jetzt sozusagen dieses Recht, jetzt so ein Denunziationsstalking zu betreiben, weil sie immer nur sagte, so ist unser ganzes Leben und nur darauf kommt es hier an. Und jetzt mache ich dich hier fertig, weil ich ganz genau weiß, was hier läuft. Sie weiß es eben.
Aber kann das nicht aus einem Missverständnis, also ich habe letztens, ich weiß gar nicht, ob ich mit jemandem darüber gesprochen habe, vielleicht habe ich mir es auch nur so gedacht, man könnte ja zum Beispiel Twitter auch, also überhaupt generell Facebook, also diese sozialen Medien, also ich habe mir so überlegt, wenn man jetzt ein Buch lesen würde, ja, irgendein Roman, und da drinne schreibt der Ich-Erzähler sozusagen gewandt an den Leser, du Trottel. Das würde ja, also würde ja jetzt niemand auf die Idee kommen, Frank, der hat dich gemeint. Jetzt schreibe ich dem nochmal einen Leserbrief und sage, also so geht's ja nicht. Aber bei diesem Twitter, da passiert es ja, also dass man schreibt da einfach irgendwas rein, was beliebig, könnte ich es wahrscheinlich, also man könnte das Experiment machen und dann würde sich tatsächlich jemand angesprochen fühlen. Aber man könnte ja auch sagen, ja, pass mal auf, also genau wie so ein Buch, so ein fiktionaler Text ist, der jetzt mit mir in dem Sinne nichts zu tun hat, ich lese es halt. Also sozusagen, dass das vielleicht irgendwie so eine Art Missverständnis ist, dass man von sich selbst glaubt, dass man da drinnen in diesem Text sozusagen vorkommt, in diesem Twitter-Text, der eigentlich auch bloß ein fortlaufender Text ist. Und dass das noch nicht richtig verstanden ist, dass man sich da, also sozusagen, dass die Leute von jedem glauben, ich bin in diesem Twitter drin. Nee, bist du eben nicht. Das ist eine Adresse.
Ja.
Also es ist wie so ein Postfach und da schmeißt halt jemand was rein und genauso wie man auf dem Marktplatz, wenn da jemand rumschreit oder sowas, da dreht man sich um, guckt, was ist da und dann stellt man irgendwie fest, okay, da schreit jemand und geht wieder seiner Wege. Also das ist, also ich finde es hoch, also ich finde es eigentlich, vielleicht fehlt einem da aus irgendwelchen Gründen so die Bereitschaft zu akzeptieren, dass man für dieses Twitter-Ding vollkommen irrelevant als Person sozusagen ist.
Ja, also nicht nur als Person, nicht nur das, sondern überhaupt, was du, nicht nur du als Person bist gar nicht relevant, sondern auch das, was du schreibst, ist eigentlich völlig irrelevant, egal was du schreibst. Das ist es nämlich. Warum? Weil ja erstmal herausgefunden werden muss, was es denn bedeutet. Und das ist nicht selbstverständlich wahr. Und deshalb sind ja Leute dann, wenn ich dann hier das mit diesem Social Justice Warrior, wenn ich das dann so kommentiere, die fühlen sich dann ertappt. So, dann sagt sie, huch, huch, ganz schnell weg. So wie von wegen Geist gerufen, dann schnell weg. So, ne? Oder Traum jetzt zu Ende. Der Schöne muss jetzt zu Ende sein. Klack, ne? Ende. Bloß nicht sehen, bloß nicht hören, weil man eben, weil wir das nicht gelernt haben. Wir können das nicht und wir können nicht, wir haben das nicht gelernt und wir können das auch nicht lernen. Und das zu lernen, der ist doch gar nicht erst bekannt. Also das ist ja auch so, das, was überhaupt erst gelernt wird. Also wir können nicht einfach sagen, wir gründen eine Schule und dann lernen wir, wie es geht. Antwort, nö, wir wissen noch gar nicht, was zu lernen ist. Deshalb käme ich auf die Idee zu sagen, naja gut, wenn wir schon nicht wissen, was das zu Lernende ist, dann könnten wir mal da aus dem Problem, dann könnten wir auf die Idee kommen, oder ich komme dann auf die Idee, lass uns doch eine Schule gründen, aber nicht so, wie man das so kennt, sondern auf andere Weise. Also lass uns Twitter nutzen, um eine Schule zu gründen. Aus der Akquirierung und Liquidierung von Überfluss finanziert. Na, klar, aber es klappt natürlich nicht so, weil ich weiß nicht genau, wie es geht. Also das heißt, meine Idee wäre, eine Schule zu gründen, die nicht auf Satzungen beruht, sondern eben ganz hartnäckig und ganz eisern auf Erfahrung.
Ja, genau. Also, ja, wie gesagt, also ich finde auch mit diesen Twitter-Texten, manchmal fängt man irgendwie so einen Text an und dann sagt man sich, okay, mein Gott, also jetzt, was du hier schreibst, das ist schon tausendmal gedacht, wiederholt und so weiter, dann brauchst du jetzt deine Aktivität auch nicht, um das jetzt auch nochmal gesagt zu haben. Also das Also so geht es mir mittlerweile. Manche Sachen sind einfach bloß so, wo man sagt, gut, mein Gott, also da informiert man jetzt im Sinne eines, wie so einer Litfaßsäule, okay, es ist eine neue Podcast-Folge rausgekommen oder irgendwie sowas und so weiter, aber so, dass man so seine Befindlichkeiten oder sowas oder was man da vermeintlich Neues irgendwo entdeckt hat, das ist überhaupt also das Problem, was ich so habe, dass ich von vielen vermute, was irgendwo geschrieben wird, sei es, also, dass das sowieso schon x-mal gedacht wurde oder beziehungsweise schon tausendmal geschrieben wurde.
Und Klickenbildung finde ich auch ein interessantes Problem, weil man, sobald man also anfängt oder wenn man anfängt oder wenn man so drüber nachdenkt, eine Schule zu gründen oder also ins Leben zu rufen oder irgendwie zu partizipieren, man hat ja oft das, oder das kommt mir so vor, dass das Problem schnell entsteht, dass man innerhalb dieser Schule oder andere Adressen, die man so identifiziert als Personen, die etwas Bestimmtes eben auch auf eine Art und Weise beobachten, die anders ist, als das sonst in Erfahrung zu bringen ist, dann hat man ganz schnell die Möglichkeit, sich innerhalb von bestimmten Adressen eben also auf eine bestimmte Art und Weise zu unterhalten, die dann auch schon wieder so eine Art von Immunisierung bildet, die nach außen hin nicht mehr als Irritation also so beobachtbar ist, weil dann auch klar ist, also nee, das sind eben die.
Ja, gut, das hat man, also ist das nicht generell so, dass man, wenn man sich in irgendwelchen Gruppen zusammenfindet, dass dann sich auf lang oder kurz eben solche schon alleine durch gemeinsame Erlebnisse oder sowas sich sowas bildet.
Ja, aber es müsste ja keine Gruppe sein. Vielleicht geht es ja auch irgendwie noch anders.
Naja, ja, also damit sind wir ja schon wieder bei diesen.
Weil, also auch Podcasting ist nicht so uninteressant. Also ich meine, du hattest jetzt auch ganz viele Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, die du wahrscheinlich also nicht kanntest vorher, die du irgendwie gefunden hast über Twitter-Akquise. Und dann hast du dich da mit Leuten unterhalten und hast da eben also Bezug gefunden zu interessanten Themen oder irgendwie Einblick erhalten zu bestimmten Themen. Und die Leute waren sehr, sehr auskunftswillig auch. Die Gespräche, die ich gehört habe, das letzte von letzter Woche war das, glaube ich, das habe ich jetzt noch nicht ganz gehört. Aber sonst, also du hattest eine hohe Bandbreite an unterschiedlichen Themen, die da behandelt wurden, aus unterschiedlichen Perspektiven von Leuten, die da selber aktiv sind in unterschiedlichen Bereichen und die dir da Auskunft gegeben haben. Also Theater war dabei und Architektur und ich weiß nicht, was noch alles, aber auf jeden Fall unterschiedlichstes.
Genau, also Künstler sowieso, also mit diesem Podcast, also außerhalb von dem Skype-Mittwoch, jetzt sag mal, das funktioniert ja immer nach dem gleichen Muster. Ich lese irgendwo was. Und da fällt mir irgendwas auf und dann finde ich das interessant und dann liegt das nochmal irgendwie in einer gewissen Zeit und dann finde ich es immer noch interessant und sage ich, gut, das interessiert dich jetzt, jetzt muss ich mir einen Kontakt dahin basteln. Und da gibt's halt sozusagen oft, also es gibt genug Abwehrmechanismen, aber es gibt dann auch Leute, wo man dann sagt, okay, also eine Stunde telefonieren oder sowas, das halte ich aus, ne? Oder 2 Stunden oder so, ne? Und das Erstaunliche ist ja, dass ja also oft entgegen dem, was ich zuerst vermutet habe und durch eine oberflächliche, sage ich mal, Google-Suche oder sowas, ne, wo sich dann so ein gewisses Verständnis für diese Person oder für den Gesprächspartner, für die Gesprächspartnerin in meinem Kopf gebildet, dass ich dann herausstelle, das ist, also in, was weiß ich, 80% der Fälle ist es eben doch ein bisschen anders und manchmal ist es auch richtig anders, wie das ist. Und das ist dann so sozusagen, was ich dann so interessant finde, wie ich dann sozusagen nochmal Irritationen erlebe, weil sich dann rausstellt, das, was ich mir da überlegt habe oder die Vorstellung, die ich so hatte, die wird dann nochmal umgebogen sozusagen. Mhm. Abseits von dem, was ich so interessant finde, womit sich Leute tatsächlich eben auch beschäftigen können. Also das bringt mich wieder auf so einen Gedanken, den ich jetzt schon mal vor einigen Monaten hatte. Und zwar ging es darum, irgendwie so nach dem Motto, also ein Menschenleben ist ja, also wenn man jetzt alles erleben wollen würde, wonach einem so der Sinn steht oder was man so selbst für interessant findet, dann wird man irgendwie ganz leicht feststellen, dass ein Menschenleben ja vollkommen unzureichend ist. So, und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, und das ist das wahrscheinlich was, wo man sich, also dann stellt sich ja sofort die Frage, wie kann ich mein Leben verlängern? Und wenn man dann nochmal genau überlegt, dann ist ja nicht verlängern die Frage, sondern parallelisieren. Und über diese Gespräche kann ich mein Leben in dem Sinne parallelisieren, dass ich sozusagen während meiner Lebenszeit eben nicht sozusagen seriell angeordnet, wie das vielleicht mit einem Buch möglich wäre oder sowas, sondern parallel zu meiner Lebenszeit mir eben Erfahrungen, die andere Leute irgendwie gemacht haben, mir selbst zuteil werden lassen. Also das ist mal so ein...
Verstehe ich nicht.
Na, ist doch ganz einfach. Also es gibt x verschiedene Interessen, die ich habe, die aber vollkommen, also was weiß ich, ich würde gerne bergsteigen können oder sowas, ne? So, und dann gibt es halt ein Unvermögen in mir selber, ich habe Höhenangst, dass es mir verbietet, bergsteigen zu können. Also ist jetzt die Überlegung, wie kann ich sozusagen in Erfahrung bringen, wie das ist, Berg zu steigen, wie funktioniert das ganz, ganz, ganz generell, welche Schwierigkeiten begegnet man und so weiter, wie ist das überhaupt, ne? Sogar so ganz naiv hingefragt. Und da ist doch das Einfachste oder das, wie man das in Erfahrung bringen kann, ohne es selbst machen zu müssen, jemanden zu fragen, der sowas macht. Also organisiert man sich eine Bergsteigerin und fragt die aus. Ne? Also das nenne ich eben so man könnte auch so ein Buch lesen oder sowas. Ja. Beim Buch ist halt bloß blöd, da ist ja der Text, der steht ja schon fest. Währenddessen an so einem Gespräch, das entwickelt sich ja. Ne? Also so, ist ungefähr so klar geworden.
Und das mit der Parallelisierung habe ich nicht verstanden.
Naja, also genau, also die... Also wenn ich jetzt an das Bergsteiger-Thema nochmal nehme, damit ich mit dieser Bergsteigerin sprechen kann, muss sie ja auch am Leben sein. Also muss sie sozusagen parallel zu mir sozusagen auch Lebenszeit verbringen und kann jetzt nicht vor mir sein, also im Sinne von, dass wir aufgeschrieben haben und so weiter, sondern parallel zu mir lebt eben auch eine Bergsteigerin und die kann ich dann befragen. Und das meine ich halt, indem du sozusagen deine eigenen Interessen, also das wäre dann sozusagen der Ausweg, dass deine eigenen Interessen, du musst ja nicht alles selbst erlebt haben, sondern du kannst das ja auch eben durch Gespräche und so weiter sozusagen in deinen eigenen Erfahrungshorizont hineinbringen, wenn man so will. Ja,
ja, also vielleicht wie so eine Art Spiel. Also eine Spielrealität. Oder Gesprächsrealität oder so, aber halt man taucht ein in eine Vorstellungswelt, in der man auch selber vorkommt. Also weil du ja derjenige bist, der in diesen Gesprächen dann auch selber vorkommst, wenn du mit jemandem ein Gespräch führst und dir das vielleicht besser einbilden kannst, da drin vorzukommen, als wenn du ein Buch lesen würdest.
Ja, der Unterschied zum Buch und diesen Gesprächen ist ja, im Buch kann ich ja nur das, also da lese ich ja nur das, was die Bergsteigerin jetzt in dem Fall, ne, was sie dort dachte, hinschreiben zu wollen. So. Währenddessen in so einem Gespräch, da kann man nochmal eine Rückfrage haben oder kann sagen, jetzt Moment, also das erinnert mich an Folgendes, habe ich und so weiter. Und das wird ja dann, in dem Sinne wird es ein anderer Text, also wenn man es jetzt als Text auffassen wollen würde. Ne? Also das ist schon, würde ich mal sagen, das ist schon ein Unterschied. Also der, Ja, das ist ein Unterschied, weil man da eben tatsächlich sozusagen in Anführungszeichen kollaborativ an so einem an eben diesem Gespräch da zusammenwirkt. Währenddessen so ein Buch, das wird geschrieben und dann ist es das. Das ist eben so. Das wird sich auch in 100 Jahren nicht ändern. Also so stelle ich mir es zumindest vor.
Ja.
Micha, bist du jetzt raus?
Nee.
Und das ist ja das Interessante an diesen Gesprächspodcasts, weil da genau das passiert. Also weil da eben kein sozusagen von beiden Seiten irgendwie vorgefertigt, sondern das ist halt, das wirkt halt zusammen. Und das macht es halt aus meiner Sicht da eben dann tatsächlich interessant. Und das ist ja das wieder, Micha, wenn man jetzt mal daran denkt, das ist vielleicht auch das, was mit dieser Radiotheorie, sag ich mal, im weitesten Sinne auch gemeint ist, dass man eben sozusagen zusammen an etwas arbeitet.
Ja, und man dann würde ich eben nur einwenden und sagen, das könnt ihr ja jederzeit machen. Das könnt ihr ja jederzeit machen und das machen ja viele auch. Aber die Frage ist, welches Problem hast du denn noch? Welche Sorge? Was kümmert dich? Was willst du denn? Und entweder ist das klar, welches Sorge du hast, dann sind alle Verfahren mehr oder weniger bekannt. Und das billigste Verfahren, das wir kennen, das zuverlässig funktioniert und genauso doof ist, ist nämlich, man könnte eine Gesinnungsgemeinschaft, wir wollen irgendwie, also man ist Gleichgesinnte, man sucht Gleichgesinnte für irgendwas. Ja, und dann so. Und wenn das klar ist, oder wenn es keine Gesinnungsgemeinschaften sind, aber finden es, also entweder ist es klar, was an irgendwas zu arbeiten, dann aber sozusagen ist das nicht höher anspruchsvoll. Und zwar deshalb, weil alles, was dann zu tun wäre, was zu organisieren wäre, was zu besprechen wäre, wie der Ablauf zu gestalten wäre, um was es geht, welche Materialien man heranziehen müsste, wohin man gehen müsste, was man tun müsste, das wäre dann mehr oder weniger ist das schon bekannt. Wenn man weiß, worum es geht. Was wäre aber, wenn wir es mit dem Fall hätten, wo man nicht weiß, worum es geht? So, also nämlich... Nämlich sich diese Medientechnologie anzueignen. Und zwar nach eigenen Problemen, die man nur mit diesen Problemen, nur mit diesen Medien lösen kann, mit diesem Kommunikationsmedium lösen kann. Also nicht einfach Probleme zu lösen, die man auch, für die man es nicht braucht. Also du kannst beispielsweise im Internet kannst du einkaufen. Ja. Aber dazu musste Internet nicht erfunden werden. Du kannst Tickets kaufen bei der Bahn, aber dazu musste es nicht erfunden werden. Das konnten wir alle schon. Du kannst empörte Leserbriefe schreiben, aber dazu brauchen wir das Internet nicht. Du kannst Leute kennenlernen, sagen wir, ne? Ja, aber das ging auch ohne. Es ging zwar nicht so gut, also was wir haben, ist ja die Optimierungslösung. Das ist ja alles immer noch geht, aber optimal. Du schaltest nämlich nur noch einen Apparat ein oder so etwas und oder vielleicht auch jetzt diese Smartphones da. Du hast nur nicht nur ein, du hast ein Apparat und die Optimierung heißt ja, dass diese sogenannte Transaktionskosten Einsparung. Du musst sozusagen enorm wenig Aufwand zu leisten, um dich sozusagen, um Dinge auf den Markt zu bringen, um dich selber bemerkbar zu machen. Also der Wegfall der Transaktionskosten oder die extreme Minimierung, sagen wir so. Und diese Optimierung, und was es ja auch optimiert wird, ist ja der Hass. Ich meine, Hass wurde schon immer geschrieben und auch immer verbreitet und jetzt auch optimal. Und Denunziation wurde auch schon immer betrieben, das erfahre ich jetzt bei Twitter, aber jetzt optimal. Die hört nämlich gar nicht mehr auf, diese Pieper. Ne? Die hört, ne? Das wird einfach optimiert. Die braucht einfach immer nur sagen, ich alle möglichen Leute rennen hinterher, um ihnen einen Tweet zu schreiben, von der sie ganz genau weiß, dass ich ein ganz schlechter Mensch bin, weil ich bin ein Straftäter. So.
Also ich meine, Pieper ist auch ein Ordnungshüter.
Ja, sicher ist, das ist sie auch. Das ist sie auch, Michael, das stimmt. Das ist sie auch. Aber jetzt kommt nur die Frage, auf welche Weise kann man das nutzen? Deshalb komme ich auf die Idee. Wie kann man dieses Verhalten, normalerweise reagieren wir darauf, dass wir dann sagen, das ist ein Zwangsverhalten, das ist irgendwie so neurotisch, die ist paranoid oder so. Ob das nun stimmen mag oder nicht, ist ja eine andere Frage. Aber zunächst mal bezweifeln wir immer Humankompetenz. Und weil wir nämlich meinen, warum tun wir das? Weil wir meinen, ja, darauf käme es an. Und wenn wir dann den Wegfall der Humankompetenz feststellen, dann meinen wir immer, ja, wir müssten jetzt den Menschen irgendwie, wir müssten jetzt mit den Menschen irgendwas machen. Also in dem Fall, die sie da zur Vernunft bringen. Aber die ist ja unerreichbar. sie ist unerreichbar und die hat sich nun gesagt, dem Kusanowski, das ist jetzt wie so ein Fisch an der Angel, den habe ich da jetzt und den lasse ich jetzt nicht mehr ab. Die liebt mich, die liebt mich, die will mich nicht mehr loswerden. Das ist so bei diesen Stalker, die machen das. So, und jetzt stehen wir da und haben diese Medientechnologie, die optimiert das eigentlich. Das ist nichts, denn solche Niederträchtigkeiten oder wie man das immer nennen möchte, ist ja nichts Neues. Sondern im Gegenteil, das ist uralt, hat es immer schon gegeben. Die Menschen neigen zur Niedertracht, zur Eifersucht, zu was weiß ich. Aber das ist eben nicht das Problem. So, sondern das Problem ist tatsächlich die Optimierung. Und jetzt eben danach zu fragen, was ist denn das Problem? Und dann komme ich auf die Überlegung und sage, nö, eigentlich, was sie da tut, ist genau, Michael, sie trägt zur Ordnungsbildung bei. Mhm. Aber dann müsste ich ein Problem finden, das ich dann mit der Hilfe des nächsten Tweets löse. Also ähnlich wie diese Geschichte da jetzt mit diesem Geschenk, da ist genau ein kleiner Riss in der Matrix passiert, ein ganz kleiner Riss, wie das nämlich das Zusammenspiel, du schreibst mir einen Tweet, ich mache daraus einen Screenshot, der kommentiert das und er kriegt von mir eine passende Antwort. Zack, ne? Das ist ein sozialer Mitwirkungs- und Verständigungszusammenhang über die Nutzung, über die Lösung eines Problems. Dass man über ein Problem, das man eben mit dieser Technologie lösen kann. Also für eine Sekunde oder so, für zwei Sekunden Risse der Matrix, hat mal geklappt.
Ja, also du kennst auch Michael Seemann.
Vom Namen her,
ja. Ja, der hatte neulich auf Mastodon was getrötet. Also das ist eine Plattform, auf der nicht sehr aktiv ist, aber der hat ja mal irgendwie zu Plattformkapitalismus oder irgendwelche, also der hält ja Vorträge und schreibt irgendwelche Blogbeiträge. Und der hatte neulich einen Thread abgesetzt, wo er schauen wollte, ob irgendjemand darauf reagiert. Also weil er eben anscheinend nicht wusste, ob diese Mastodon-Plattform irgendwie noch aktiv ist, weil er mal über dezentrale Netzwerke war. Über dezentrale Netzwerke hat er mal einen Vortrag gehalten. Und sich im Zuge dessen vor 5 Jahren oder wann das war, mit Alternativen zu Facebook und zu Twitter beschäftigt und mit Plattformökonomie und mit dem Social Media Ökosystem, mit dem wir heute konfrontiert sind. Und dann hat er diesen Thread abgesetzt und innerhalb kurzer Zeit von sehr vielen Personen eine Rückmeldung bekommen. Und dann war er ziemlich erstaunt darüber, dass im Gegensatz zu Diaspora oder anderen Alternativen zu bekannten großen Plattformen dieses Mastodon-Netzwerk doch also ein gewisses Maß an Aktivität irgendwie aufweist. Und eine Hoffnung, die ich hätte oder was ich mir vorstellen kann, ist, dass schon sowas wie Ressourcenakkumulation stattfindet, wenn ganz viele unterschiedliche Personen in Social Media Netzwerken oder Podcasten oder Videos hochladen. Und das passiert ja. Also auf YouTube werden unglaublich viele Videos hochgeladen. Also es ist nicht sehr voraussetzungsreich, sich vor seine Kamera zu setzen, vor seine Webcam zu Hause am Laptop oder Computer oder Smartphone und irgendeinen Unsinn zu erzählen. Das kann fast jeder.
Genau.
Und das machen auch sehr, sehr viele. So, das machen, aber vor 20 Jahren war das noch nicht so. Also vor 20 Jahren hat das noch niemand gemacht oder kaum jemand oder vor 15 Jahren auch nur ganz wenige oder es gibt immer mehr. Und es gibt eben auch sehr, sehr viele Podcasts so aus unterschiedlichsten Nischenbereichen. Da gibt es Leute, die unterhalten sich über alte Amiga 500 Computerspiele und da gibt es Leute, die unterhalten sich über Kommunikation zwischen Unbekannten und da gibt es Leute, die unterhalten sich über Gartenarbeit oder was auch immer. Also das unterschiedlichste oder Schminktipps oder so. Also und das nimmt man ja auch irgendwie zur Kenntnis. Man wird damit irgendwie konfrontiert oder man hört davon und erfährt davon und das sind Sachen, es steigert sich vielleicht sowas wie Ambiguitätstoleranz oder so ein gewisses Bewusstsein dafür, dass wenn man, also ich stelle mir das so vor, wenn man vor 50 Jahren die Zeitung gelesen hat, dann ist man vielleicht davon ausgegangen, dass man jetzt auf eine ähnliche Art und Weise informiert ist und ähnliche Interessen hat in Bezug auf das, mit dem man konfrontiert wird, wie alle anderen Zeitungsleser. Und dann kann man differenzieren, also ich lese die Frankfurter Allgemeine Zeitung oder ich lese die Süddeutsche Zeitung und dann gibt es Leute, die lesen die Bild-Zeitung oder den Kölner Stadtanzeiger oder sowas. Also dann kann man unterscheiden in seriösere Medien und irgendwelche Boulevardblätter. Und kann ein relativ einfaches Bild, also sich selber zeichnen, wie die Bevölkerung so gestimmt ist und wie Gesellschaft funktioniert. Und jetzt kann man das nicht mehr so einfach, weil man eben feststellt, also da gibt es die abwegigsten Interessen und Leute, die interessieren sich für ganz spezifische Sachen und anscheinend nicht für viel mehr außerhalb oder die haben ganz... Also man stellt fest, also dass man eigentlich sehr schlecht informiert ist. mit je mehr Informationen man so bekommt und je mehr man so kennenlernt, desto schlechter ist man informiert und darüber kann man dann eben auch informiert werden. Und das könnte schon sein, kann ich mir vorstellen, dass sich darüber so eine Art Ressourcenakkumulation bildet, weil in dem Moment, wo solche Plattformen, also wenn das so zentral irgendwelche zentralen Instanzen gibt, wie YouTube zum Beispiel oder wie Facebook oder wie Twitter, die diese Form von Artikulation ermöglichen, wenn die anfangen, irgendwie Probleme zu machen oder früher oder später, wenn die auch mal pleite gehen oder wird es die nicht mehr geben, dann glaube ich nicht, dass die Leute dann bereit sind, zwangsläufig darauf zu verzichten, auf das, was sie da die ganze Zeit konnten, sondern dann finden die vielleicht andere Lösungen oder dann gibt es eben die Notwendigkeit, auch aktiv zu werden und sich mit dem Problem auf eine andere Art und Weise auseinanderzusetzen und zu befassen, die dann das Potenzial vielleicht in sich birgt, intelligenteren Sachen nachfolgen zu lassen. Das könnte sein. Also so könnte ich mir das auch vorstellen, als eine Form von Lernen.
Also ja, bestimmt. Also ich glaube auch. Ich kann mir vorstellen, dass Twitter, vielleicht stimmt das sogar, aber ich kann es mir vorstellen, dass Twitter in Zukunft eine spezielle Social-Media-Plattform wäre, der eben nur noch bestimmte, die wirklich ein Nutzungsverhalten homogenisiert, wo nur noch gefällt mir nicht Diskussionen oder ich bin dafür, ich bin dagegen. Mhm. Und alles, was schräger ist, wird aussortiert. Also ne, das ist natürlich sehr wohl ein bisschen differenzierter, aber ich glaube, alles, was schräger ist, ich habe das gerade noch zu Martina gesagt, nicht wahr? Warum bin ich rausgeschmissen worden? Weil nämlich mein Verhalten nämlich schräger ist als das, was Nazis machen. Die machen das fällt nämlich dem Algorithmus nicht auf. Ne? Denn die machen das nicht, was ich tue, sondern die schreiben nur irgendeinen ausländerfeindlichen Scheiß. Aber das fällt aber nicht, weil das unter Meinungsfreiheit fällt, sondern das fällt dem Algorithmus nicht auf, weil die nämlich nichts anderes tun, als nur einen Tweet zu schreiben, ihre Meinung reinzuschreiben. Und das tun alle anderen auch. Und weil sie nur das tun, ist das konform. Und ich nicht. Und ich tue da etwas, das nicht konform ist, und dann sagt der Algorithmus, du raus. Und ich kann mir vorstellen, dass auf diese Weise ein Nutzungsverhalten sozusagen, ein bestimmtes Nutzungsverhalten selektiv präferiert wird, hier in dem Fall also Meinungskampf oder sagen wir Konsumgespräche. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also Gespräche über gefällt mir nicht. Oder Witze oder Spiele oder irgend so etwas. Ja. Aber dass das eben nicht ausreicht, um diese Medientechnologie tatsächlich verstehen zu lernen. Aber, und das ist wichtig, sie hat, Twitter oder Facebook haben einen ganz wichtigen Beitrag geleistet, das kennenzulernen. Indem sie nämlich erstmal so ja Monopole bilden, weil Twitter ein paar hundert Millionen weltweit oder so, oder und Facebook, was eine Milliarde oder so, das kann man sich alles gar nicht mehr vorstellen. Das sind ja gigantische. Das sind ja erstmal so Monopolbetriebe, aber dass die eben auch gebraucht werden. Dass diese am Anfang gebraucht werden, ähnlich wie Microsoft auch gebraucht wurde, um auf allen PCs auf der ganzen Welt einen Standard einzuführen, ohne dass das durch den Staat geregelt wird.
Ja, ja, auch grafische Oberfläche und sowas, also Clicky-Bunti, Betriebssysteme, also Massenkompatibilität. Also genau. Den Otto-Normalverbraucher in Anführungsstrichen, der genervt ist und wenig Muße hat, sich mit irgendwas zu beschäftigen oder näher auseinanderzusetzen oder der sich das nicht zutraut oder es muss halt einfach funktionieren. Dann wird man erstmal herangeführt in so eine Welt, also dazu verführt. Genau. Und wenn man dann erstmal drin ist, dann kommt man nicht so einfach raus. Und deswegen kann das sein, dass man dann gezwungen ist, noch mehr Unwägbarkeiten in Kauf zu nehmen, um weitermachen zu können.
Ja, also Unschärfe vergrößern. Mhm. Und das ist eben meine Idee. Also meine Idee ist, okay, ich habe bei Twitter keine Chance. Also ich habe zwar jetzt noch einen neuen Account, aber es ist klar, wenn ich so weitermache, ist der auch ganz schnell wieder weg. Deshalb habe ich keine Lust mehr da. Ist ja klar, das kannst du dir vorstellen. Aber jetzt kommt eben, dann muss man eben, und das ist der Gedanke kommt mir, dass ich eigentlich dann über diese Twitter-Sperre gar nicht mehr so sauer bin. Im Gegenteil, dass ich denke, nö, gut, wenn man das Erkenntnis ist besser, eine Erkenntnis ist besser als keine Erkenntnis. Und dann muss das eben lauten, nö, Twitter ist, nö. Wenn man tatsächlich, wenn man diese Medientechnologie sich aneignen will, wenn man, ja, problemorientiert das Ganze macht, ja, dann muss man eben was anderes anfangen. Der Benjamin hatte es mir so nebenbei gesagt, als ich ihm von meiner Twitter-Sperre erzählt hatte, da sagte er dann so ganz nebenbei, lapidar, dann wird es Zeit, dass du was Neues machst, meinte er.
Ja.
Und ich glaube, da hat er recht. Mhm. Dann auch jetzt was Neues, weil sonst bin ich schnell wieder raus. Und das ist klar, das macht keinen Spaß.
Ja, ist auch eine sinnlose Auseinandersetzung. Also,
was denn?
Das ist auch eine sinnlose Auseinandersetzung, dann auf argumentativer Ebene oder sowas mit jemandem wie Pieper oder anderen diskutieren zu wollen, das bringt wahrscheinlich nichts.
Das bringt alles, das ist 0, 0, 0. Das bringt bald einfach nur Meinung gegen Meinung. Da kommt die nächste gegen Meinung, das bringt 0. Da kannst du besser versuchen, irgendwie, da kannst du besser versuchen, eine Paco das Glaubensbekenntnis beizubringen. Das funktioniert. nee, wirklich, also weil das bringt nichts. Also das ist wirklich, die Menschen, die sitzen davor und die sind...
Trivial.
Ja, das ist trivial. Und aus diesem Grund in der Mastodon. Und deshalb komme ich jetzt zu Mastodon, weil, mir war das schon bekannt. Aber also, es ist ja so, du bist ja nicht bereit, Nutzungsverhalten zu ändern, wenn du gute Erfahrungen machst. Ich hatte mit Twitter sehr viele gute Erfahrungen gemacht. Mhm. Und dann leuchtet mir das nicht ein, erstmal das zu ändern. Warum? Warum sollte ich? Ja, und jetzt kommt der Algorithmus und sagt so, nee, jetzt so, und jetzt muss ich drüber nachdenken und jetzt lautet die Antwort, man könnte auch sagen, der Algorithmus informiert mich darüber, dass er sagt, du nicht mehr. Und das heißt, ich muss was anderes tun und kann jetzt nicht einfach weitermachen. So, ne?
Ja, also auch erstaunlich, dass es das sowas wie Mastodon überhaupt gibt. Also weil andere Sachen, Facebook-Alternativen, Diaspora und so weiter, die gibt es eben zum Beispiel nicht mehr. Aber vielleicht haben noch mehr Leute, also...
Ja, aber das bei Mastodon ist ja genau. Und deshalb kommt jetzt meine Idee zu sagen, ja, eine Surfergemeinschaft kann man ja machen, aber eben nicht als Gesinnungsgemeinschaft, nicht als Satzungsgemeinschaft. Wenn du das machst, dann landest du in der Dummheit. Da landest du, und die werden auch alle in der Dummheit landen, weil die immer meinen, sie könnten mit Satzung, mit Nutzungsregeln und so etwas, ein Etikett, und sie könnten die Probleme lösen. Du bist toll, das geht nicht. Du kannst die Probleme mit Satzung nicht lösen, denn entweder die Satzung ist anwendbar auf diesen einen oder anderen Fall, dann greift sie immer sofort und dann ist das nicht interessant, oder sie erfasst den Fall nicht und dann gibt die Satzung keine Antwort. Deshalb müssen die ja dann ihre Satzung umschreiben. Das ist so dumm. Wenn ein Serverbetrieb als, sagen wir von mir aus auch gemeinschaftlich, ja, dann aber nicht als Satzungsgemeinschaft oder als Gesinnungsgemeinschaft, als Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Das bringt alles nichts. Dann muss man eben daraus ein Problem machen. Da finde ich Lust. Und wenn du dann sagst, Michael, du hast da erstmal angefangen, da so einen Server in Gang zu bringen, würde ich sagen, warum nicht? Man muss eben finden, bei diesen Gesinnungsgemeinschaften, die können Arbeit nicht organisieren. Und zwar deshalb nicht, weil sie nämlich dadurch, dass sie sich über Gesinnungen verständigen, eigentlich ihr Gesinnungsproblem immer schon gelöst haben. Und wenn dann aber die Arbeit anfängt, und dann finden sie nie jemanden, der sie macht. Weil sie nämlich eigentlich mit Gesinnung bestätigen, also Gesinnung heißt ja eigentlich nur, wir bestätigen uns gegenseitig, dass wir Gleichgesinnte sind, und wir bestätigen uns gegenseitig, dass wir die gleiche Auffassung haben und so etwas, und dass wir auf der richtigen Seite stehen und so etwas, dann sind die Probleme, dann sind die Probleme eigentlich schon gelöst, weshalb sie nie, wenn dann einer mit der Arbeit anfängt, dann heißt es immer, mach du doch auch mal.
Ne? Ja, das Gute ist auch bei Mastodon, dass Netz und Netzwerk strukturell voneinander getrennt sind.
Genau.
Also, dass man eben einen Server haben kann, auf dem irgendwelche Adressen angemeldet sind, aber das hält niemanden von diesem Server davon ab. Oder es ist auch so gedacht, dass man eben sich vernetzt über Servergrenzen hinweg und mit dem gesamten Netzwerk irgendwie interagieren kann, also selektiv dann eben mit Adressen. Und dass die Zusammenarbeit oder Kommunikation also nicht davon abhängt, auf welchem Server man angemeldet ist.
Genau. Und das finde ich toll. Also, und dann glaube ich schon, nur eben, wie gesagt, eben ein eigenes Server, warum nicht? Vor allem kann es ja auch dazu führen, dass man dann eben sehr wohl andere Server kennenlernt, mit denen man sich zusammentut oder so etwas. Oder man könnte auch, das hatte ich neulich geschrieben, gestern, vorgestern, auch lernen, dass man Streitfälle eigentlich, dass man nicht sagt, auf Basis der Satzung, die ich habe, sondern vielleicht auf Basis der Satzung, also dass man einen anderen Server als schlichter Instanz einschaltet.
Weißt du? Ja, ja. Und es liefert. Und ich meine, du hattest noch geschrieben, dass man ja auch überlegen könnte, jetzt auch im Sinne so von einer Befruchtungsökonomie zu schauen, ob man sogar die Finanzierung über eine Form von Netzwerken also bewerkstelligen könnte. Also das liefert zumindest dann wieder Probleme, über die man nachdenken kann. Das ist so eine Art Problemgenerator auch, so eine Instanz.
Genau, wie? Ne? Also ich fand das sehr schön, fand ich witzig. Also ne, ich habe den Trialog in Marburg gemacht. Meine Idee ist, kündige Limitierung deines Engagements immer an, weil nämlich nur, wenn du das limitierst, kannst du testen, ob das, was du da tust, eigentlich wichtig ist. Denn das ist ja nicht selbstverständlicherweise wichtig. Also was habe ich gemacht? Ich habe Geld eingesammelt. Damit habe ich mich praktisch zu einem Kassenwart ernannt. Und das funktioniert, weil die Leute mir das Geld einfach geben. So, dann bin ich jetzt der Kassenwart gewesen. Und das geschieht ja nicht durch Selbsternennung, sondern es geschieht ja durch Beförderung, wenn man so will. Durch den Vorgang der Überweisung werde ich dazu befördert. Und dann Geld ausgeben und dann Kassenstand auf Null und den Vorschuss. Das habe ich genau gemacht, habe ich gesagt, für diesen Job stehe ich zur Verfügung, also Trialog Marburg, Geld verwalten, das mache ich. Und dann Schluss. Ich mache nicht weiter. Mein Limit ist erreicht. Und jetzt habe ich den Überschuss der an die Britta überwiesen. Ich habe ihr das Geld überwiesen, 300 Euro. Frank, damit du es weißt, damit das viele Zeugen wissen, damit nicht irgendjemand glaubt, man wisse das nicht. Es sind 300 Euro übrig geblieben. Und jetzt weg. Ich höre auf. Ich bin das Geld weg. Und jetzt höre ich von dir, Michael, du konntest das nicht wissen, aber interessant, jetzt merke ich, da ist wohl noch Geld gekommen. So, und jetzt merke ich, aha, ne, das Problem hätte ich gerne, dass irgendwelche Leute kommen, mir Geld überweisen. das Problem hätte ich gerne. Und jetzt merke ich, aha, ich habe zwar gesagt Schluss, aber jetzt merke ich, aha, das Engagement, also in dem Fall eine Kasse zu verwalten, kann ich zwar sagen, ich wähle das ab, ich will nicht mehr, aber ich kann jetzt nicht einfach sagen, geht mich jetzt nichts mehr an. Also das heißt, könnte ich schon, aber es wäre ja dumm. Also ich fange ja nicht so ein Spiel an, um es dann selber zu sabotieren. Und dann merke ich,
aha. Nee, du musst, also, und interessant, du musst ja auch erstmal nichts machen. Es würde ja genügen, wenn du in 2 Jahren nochmal drauf schaust oder sowas. Sicher, also das ist jetzt auch nichts, was sehr zudringlich ist. Dieses Konto gibt es dann eben für den Trialog Marburg. Und das wirst du ja auch wahrscheinlich erstmal nicht kündigen oder sowas, dass das Konto jetzt aufgelöst wird. Und von daher, also, ja, das ist ein gutes Problem. Ja,
aber das Interessante, was ich auch hinaus will, zu sagen, sicher, genau, das kommt noch hinzu, was du sagst, ich muss mich da gar nicht dringend drum kümmern, ganz genau. Es ist nämlich wirklich tatsächlich keine Dringlichkeit da, aber ich merke, aha, es hat eine gewisse, wenn auch jetzt keine super große, aber es hat eine gewisse Relevanz. Und dass die Britta das Geld angenommen hat, heißt ja auch, dass sie die Bereitschaft hat, sich mit Engagement zu beteiligen. Mhm. Und das alles ohne Satzung. Weißt du? Und das ist das, was wir, also das hier, und das muss man weiter treiben. Denn, und das geht dann, wenn die Beträge, um die es geht, wenn die höher werden. Also stell dir irgendwie vor, wir sitzen zusammen am Tisch und da liegen 300 Euro auf dem Tisch und dann sagen wir, nur ja. Das haben wir überflüssig. Und alle verzichten, das ist ja genau das Wichtige daran, alle verzichten auf einen Erstzugriff. Nicht alle, keiner will von dem Geld etwas, sondern keiner sagt, ich zuerst. Verstehst du? Mhm. Keiner sagt, ich zuerst, weil nämlich diejenigen, die es auf den Tisch gelegt haben, ihre eigenen Kosten schon abgezogen haben. Und das, was sie dann, und was sie sich nicht zusätzlich, was sie dann nicht behalten möchten, was sie ja könnten, legen sie es dann einfach auf den Tisch und das heißt eigentlich eine Enthaltungssituation. Alle enthalten sich und das finde ich sinnvoll, weil man jetzt ganz pragmatisch, ganz ohne Konkurrenz, ganz ohne Diskussion fragen kann, was nu? Was machen wir jetzt mit dem Geld? Das hat man jetzt, glaube ich, die Situation, ich sage 298 Euro sind übrig geblieben, was machen wir denn damit? Und alle gucken ratlos. Habe ich gesagt, vielleicht nimmt die Britta es, dann treffen wir uns in Wien wieder und alle waren. Keine komplizierte Diskussion.
Ja, also, und das ist ja, genau, aber dann.
Achso, und es kommt noch hinzu, Frank, entschuldige, das ist noch wichtig, ja. Und die Britta sagte dann ja, aber sie sagte gleich aber, das war auch noch toll, sie sagte aber, nämlich, ich kann nicht versprechen, dass es klappt, hat sie gesagt. Und dann habe ich gesagt, sehr gut, macht nichts, du wirst dein Bestes geben, dann fällt uns was anderes ein. Sie hat also noch die Wahrheit gesagt. Ich kann jetzt einfach die Wahrheit sagen, ich weiß nicht, ob es klappt. Ne? Ist ja klar. Sie ist ja berufstätig und alles Mögliche. Und dachte ich, ach, guck, schau an. Also, es werden eben keine Versprechungen gemacht im Sinne von, wenn ich mich darum kümmere, klappt das schon. Antwort, nö, es kann sein, dass das klappt, wenn Sie sich darum kümmern. Es kann aber auch sein, dass nicht. Das ist eine ganz normale Erfahrung, die wir im Alltagsleben immer machen. Klappt oder klappt nicht. Und jetzt auf einmal kann darüber die Wahrheit gesagt werden. Es kann sein, dass es nicht funktioniert. Na gut, dann haben wir Pech gehabt. Dann haben wir alle Pech gehabt. So. Und deshalb kann man sich da wunderbar drauf verlassen. Und so eine Art von Verlässlichkeit, die gefällt mir, wenn man die weiter ausdifferenzieren könnte. Eine Verlässlichkeit, die ohne Zwang, ohne Kontrollzwang, Kontrolle ja, aber ohne Zwang, die ohne Satzung, die ohne Zudringlichkeit, die ohne Erpressung, die ohne Zeigefinger.
Ja, also Verzicht auf die Notwendigkeit von Inkommunikabilitäten oder sowas. Also, dass man etwas verheimlichen muss. Also, dass man verheimlichen muss, dass es auch nicht klappen kann.
Genau. In Einschließungsmilieu muss man nämlich ganz viel verheimlichen. Ganz genau. Und zwar mit einer gewissen Notwendigkeit muss da ganz viel verheimlicht werden, weil man nämlich alle irgendein Versprechen akzeptieren, das sie nicht erfüllen können. Du sollst verantwortlich handeln. Also wir alle sagen ja. Du bist jeden Tag bist du bereit, dieses Versprechen herauszugeben. Ich So, und jeden Tag kriegen wir eigentlich immer nur auf den Tisch, dass es mal wieder nicht geklappt hat mit deinem verantwortlichen Handeln. Und wenn es dann aber klappt, dann spielt das im Nachdenken überhaupt keine Rolle, weil wir so tun, heute auch wieder ganz banal, ich habe Pferde gefüttert, er kam beim Nachbarn und dann kam ein Postbote und hat Pakete angeliefert. So, dann habe ich halt die angenommen, so, ich habe sie angenommen und habe sie in seinem Haus gut verstaut und sicher, er selber war nicht da. So, ich habe so verantwortlich, das nennt man ja verlässlich, zuverlässig und so, sicher, ich kann das machen, ich kenne den und so, aber das ist ja genau das, wofür man dieses Konzept des verantwortlichen Handelns erfunden hat, nämlich es soll zu allseitiger Zufriedenheit sein. Und es war so. Es war zur Zufriedenheit des Postboten, es war zu meiner Zufriedenheit und es war zur Zufriedenheit meines Nachbarn und auch zur Zufriedenheit des Absenders, dieser, was auch immer es für Pakete waren, zu allseitiger Zufriedenheit. Aber keiner schreit Applaus und sagt, Hurra! Es, verantwortliches Handeln hat geklappt.
Aber das mit dem Geld oder jetzt bei dem Dialog, das funktioniert ja nur deshalb, oder was ist nur, das funktioniert deshalb so gut, ist meine Vermutung, weil ja da sozusagen jeder schon irgendeinen Anspruch von vornherein abgegeben hat.
Ja, also genau.
Im Sinne von, weil ja erklärtermaßen gesagt wurde, also pass mal auf, das ist halt jetzt überflüssig. Also ob das jetzt bei mir rumliegt, in Anführungszeichen das Geld, oder bei jemandem anders, das ist mir jetzt gerade egal. Und dadurch funktioniert es ja eigentlich, ne? Also
ja, eben. Also das ist ja auch das, was ich meine, dass man eben sagt, wenn man sagt, dieser Satz, wir wollen mal was zusammen machen. Wenn ich den Satz schon höre, bin ich schon wieder weg. Da trete ich schon, die wollen nämlich die nächste Gesinnungsgemeinschaft gründen. Sagen, nö, wir müssen überhaupt nichts miteinander machen. Und wenn ja, dann würde ich sagen, worüber denn? Was willst du denn? Was ist denn deine Sorge? Wir wollen mal, ne? Und entweder, hier neulich, ne, das ist eine schöne Sache gewesen, entweder es lässt sich sofort ermitteln, ja, dann lässt sich das auch sofort vollziehen. Und wenn sich das aber nicht sofort ermitteln lässt, ja, dann ist es auch nicht so wichtig. Also der Benjamin hat eine kleine Studienübung gemacht, er hat einen italienischen Text auf Deutsch übersetzt, fragt mich einfach per E-Mail, kannst du den mal lesen, um das ein bisschen sprachlich anzupassen. Korrektur lesen. Ganz einfach, 8 Seiten waren es nur, mache ich sofort und dann war Sonntag war er hier. Und dann haben wir da gesessen und dann haben wir 1,5 Stunden lang sind wir den Text durchgegangen, war ein bisschen anstrengend. Wir haben einfach einmal zusammen den Text durchgearbeitet. So, also hier war, wir wollen was zusammen machen, in dem Fall Korrektur lesen. Ja, sofort erkannt, worum es geht, sofort erkannt, wozu man so etwas macht, sofort alles, dann war auch das Verfahren sofort klar. Und dann klappt das auch und dann sind es eben, oder aber, und das ist ja dann der interessantere Fall, wenn das man eben nicht genau weiß, worum es eigentlich geht, was es eigentlich soll. Und dann mit Gesinnung, und deshalb gründen die so schnell Gesinnungsgemeinschaften, weil sie nämlich über Gesinnung sich eigentlich nur verständigen, dem Problem aus dem Weg zu gehen.
Ja.
Dem Problem aus dem Weg zu gehen, nämlich das besagt, es käme darauf an, das Problem überhaupt erst in Erfahrung zu bringen. Dem gehen sie aus dem Weg, weil sie sagen, das kennen wir eigentlich schon. Also kriegen sie nichts geregelt. Nichts ist so ineffektiv, nichts ist so blöde wie Gesinnungsgemeinschaften. Weil die von Annahmen ausgehen, die keine Evidenz haben. Die Annahme ist, sie wüssten alles Entscheidende schon. Nee. Du weißt das Entscheidende nicht.
Das ist heute mal wieder ein Ritt durch die Wildnis gewesen, also zumindest bis hierher. Es hat mit Hypergesprochenem angefangen.
Ja, gut. Aber das liegt an dem Derailing von dem Michael. Der Michael ist schuld.
Ich bin schuld.
Michael hat mit Derailing angefangen.
Also, ich meine, ich habe immer noch die Hoffnung, dass wir früher oder später mal einen kollaborativen Zettelkasten bewerkstelligt bekommen.
Ja, ja, genau das. Wenn du es jetzt nicht angesprochen hättest, ich hätte es auch nicht angesprochen, aber jetzt hast du es angesprochen, Micha. Genau, da ist für mich schon, ich weiß ja gar nicht, was du unter einem Zettelkasten verstehst.
Ja, aber über dieses Thema würde ich jetzt heute nicht mehr. Wir könnten
genau.
Ein extra Thema machen, Frank.
Ja.
Also, nächste Woche oder übernächste Woche.
Ja.
Aber ob wir das doch mal beiseite, also weil heute jetzt.
Nee. Also Zettelkasten ist mir schon klar, dass es ein Riesenthema ist, aber ich wollte nur auf die oder ankündigen, dass ist ja die Frage, ist das, also worüber wir mal nachdenken müsste, sozusagen kollaborativer Zettelkasten. Müssen wir da zwangsläufig voneinander das gleiche Verständnis von so einem Zettelkasten haben?
Nee, müssen wir eben nicht. Überhaupt nicht.
So.
Also ich habe, ja, aber gut, lass uns nicht heute darüber reden, weil das nächste Thema noch wäre jetzt ein bisschen viel.
Nee. Ich werde am Wochenende mal wieder in die wunderschöne Bibliothek gehen und dort Zukunftsromane, also hier Stanislav Lem Romane mir ausleihen, damit wir auch mal diese Folge dann mal aufnehmen können.
Stanislav Lem ist dringend zu empfehlen.
Ja. Ich habe mich ehrlicherweise, das ist mir immer mal so als Name über den Weg gelaufen und ich habe das dann aber so als natürlich aus Unkenntnis bin ich sozusagen, wie ich heute weiß, meinem eigenen Vorurteil zum Opfer gefallen und habe gesagt, okay, dieser Zukunftsschwachsinn, das interessiert dich nicht. Zugegebenermaßen war das schon, es ist jetzt vielleicht 20 Jahre her oder sowas, als ich die Entscheidung getroffen habe. Aber wahrscheinlich sollte man sich auch vermeintlichem Irrsinn ab und zu doch mal aussetzen. Also deswegen, ich gehe am Wochenende in die Bibliothek und werde mir mal...
Also Stanislav Lem ist eigentlich auch gar kein Science-Fiction-Autor, man nennt das dann so, aber eigentlich müsste man sagen, er ist literarischer Philosoph. Also das ist schon, das geht schon eher, weil das hat nicht nur Hintersinn, sondern das ist auch nochmal was anderes als nur Hintersinn, sondern der hat auch eine andere Art des Erzählens und so. Das ist eigentlich als Science-Fiction-Literatur nicht geeignet. Aber gut, vielleicht können wir das beim anderen Mal besprechen. Aber
ja, na klar. Irgendwann nochmal machen. Nee, dafür ist es heute schon zu dunkel draußen. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr diese Woche dabei wart und ich wünsche euch noch eine schöne Woche und ich würde sagen, bis bald.
Bis zum nächsten Mal.
Bis bald.
Ciao, ciao.
Ja, tschüss.
Helaas is de verbinding om radiotechnische redenen verbroken. Probeert u het later nog eens.